Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle Hum, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und heute kommen wir endlich auch wieder ein bisschen in den Tritt. Wir hatten in der letzten Zeit gar nicht so oft gesendet, wie wir wollten, aber private Verpflichtungen und dieser Gelderwerb und ja, alles kam dazwischen. Nicht weiter schlimm, die Saison steht ja noch am Anfang und deswegen kann man noch einiges nachholen. Und deswegen grüße ich nach München. Guten Abend, lieber Thomas.
Guten Abend, schöne Grüße nach Köln.
Jo, es geht los. Wir hatten eine Rückmeldung, ich versuche die Rückmeldung, einen Punkt, ich weiß nicht, an welcher Stelle. Irgendwann werde ich nochmal zwischendurch hier so zwei, drei Punkte, die wir als Rückmeldung bekommen haben, einfließen lassen, habe ich mir gerade eben überlegt. Besser, als wenn sie jetzt am Ende abarbeiten, wenn wir später nochmal an diesem Punkt so ein Thema in etwa aufgreifen werden. Und wie geht's dir denn eigentlich? Entschuldigung, unhöflich, die nicht vorhandene Frage.
Ja, sehr gut. Und selber?
Ja, doch. Also von mir aus könnte es langsam Sommer werden. So minus 6 Grad ist nicht so mein Ding.
Aber übrigens, die Geschichte, die ich dir im Vorgespräch schon erzählt habe, wo ich den Platten hatte, nochmal vielen Dank an die Münchner Rennradfahrer, die doch sehr hilfsbereit sind. Also ich habe den Schlauch gewechselt und kam, es war halt an diesem Fahrradhighway, wie man hier so sagt, hinter einem Rewe. Und ich stand da, kamen bestimmt ja in der Zeit 50 Radfahrer vorbei oder so, weil da so viele fahren, aber bestimmt 10 angehalten und gefragt, ob sie mir helfen können.
Ah, die haben mich alle erkannt. Also der Promi-Modus. Nee. echt? Ach, das ist ja schön. Das sowas, also ich mache das ja auch immer, ne? Also man muss ja nur von weitem anfangen, alles klar, und wenn du da stehst, dann sagst du ja auch nur, ja, alles gut.
Oder sonst ich stand was. Auch mal mit dem Auto in einer Autobahnausfahrt und hat keiner angehalten, also.
Ja, es sind Autos. Also
ist da sieht man mal, was das für ein Unterschied im Zusammenhalt der Community ist.
Ja, obwohl wahrscheinlich sind Autofahrer einfach so eine heterogene Menge. Wenn du jetzt zum Club der Golf GTI, Golf 2er GTI-Fahrer von 1988 gehörst und dann da stehst und es kommt ein anderer Golf GTI 1988 2er, weiß Gedöns vorbei, da würde der wahrscheinlich vielleicht möglicherweise auch anhalten. Ich weiß es nicht, dafür kenne ich mich aber wirklich zu wenig in dieser Szene aus. Aber es fällt mir trotzdem was anderes noch ein, was ich ganz am Anfang loswerden wollte, was ich fast vergessen hätte. An dieser Stelle Grüße an den Markus Brandstätter, der mich darauf hingewiesen hat, dass unsere, Podcast-Kollegen möchte ich nicht sagen, weil das ist ungefähr so, wie wenn, keine Ahnung, ich mich fahrradfahrtechnisch mit Jan Ulrich vergleichen würde oder du mit Ivan Basso, wobei du und Ivan Basso deutlich näher wären als Jan Ulrich und ich. Von Methodisch Inkorrekt, also Wissenschaftskommunikation Podcast, haben Fahrradtrikots aufgelegt, weil der eine von den Fahrern, der Nikolas, ist auch Fahrradfahrer, und die haben jetzt bei einem Anbieter Trikots machen lassen, und die sehen ganz schick aus, und dann hat der Markus mich darauf hingewiesen und hat mir auch so ein bisschen vom Hintergrund erzählt, also wie das gemacht wurde und das klang alles schon ganz interessant. Und justament am gleichen Tag, ich gucke ja nicht oft bei diesem Facebook so rein, aber justament am gleichen Tag sah ich, dass ein Ex-Kollege von mir jetzt bei dem gleichen Fahrradbekleidungshersteller, nämlich BioRacer, auch angefangen hat und arbeitet. Und dann habe ich den kurz angeschrieben und ja, das läuft ganz gut. Und wenn ihr was machen wollt, dann sagt mir Bescheid. So, deswegen jetzt die große Frage, die ich dem Thomas stelle, wo er jetzt natürlich irgendwie so moralisch die Pistole an der Brust hat und auch an die Hörer, dass wenn da Interesse besteht, weil ich möchte jetzt nicht so eine Aktion hier starten und dann, das haben wir schon mal vor sehr, sehr langer Zeit und dann schon mal gemacht und irgendwie sind wir aber nicht so, wir haben die PS nicht auf die Straße bekommen. Wenn da Interesse besteht, dann schreibt einen kurzen Kommentar einfach nur unter der Folge. Das ist keine Verbindlichkeit irgendwas, das ist einfach nur ein Abfragen von Interesse. Wir würden das auch nur auf Trikots, glaube ich, beschränken und nicht jetzt noch lieber klein anfangen und so weiter und so fort, wenn das überhaupt geht. Also einfach nur eine kurze Rückmeldung geben. Und wir bräuchten dann dringend uns auch jemand, der uns beim Design hilft. Nämlich das kann ich gar nicht. Und du, Thomas, bist, glaube ich, den Kunstunterricht hast du auch am liebsten auf dem Plan gesehen von den Stunden, die ausfallen, oder?
Da liegst du genau richtig.
Obwohl ich das nicht wusste, habe ich das irgendwie so im Gefühl gehabt. Also das waren auch bei mir die Stunden, wo ich gesagt habe, ach komm, der Herr Köter ist heute wieder krank, pfeift kein Hund nach, egal.
Ich glaube, wir haben da mal Filme geguckt.
Ihr habt Filme geguckt? Nee, wir wurden da schon sehr, sehr, sehr getriezt. Und ich glaube, so als Kunstlehrerin auf einer reinen jungen Schule hatte die Frau es auch nicht einfach, obwohl ich sie eigentlich mochte. Aber es war schwierig. Nun ja, also wollen wir nicht zu weit abschweifen davon. Wenn ihr uns da mal eine Rückmeldung geben wollt und könnt, gerne. Wenn keine kommt, das ist auch völlig in Ordnung. Dann würde ich das Projekt einfach gar nicht so groß starten. Frage ich auch nur im Snack nach. Und danke für den Hinweis, Markus. Deine letzte E-Mail werde ich auch noch beantworten, bin ich noch nicht zugekommen. So, aber jetzt gehen wir rüber zum Radsport. Und rübergehen heißt in dem Fall nach Australien gehen, weil dort fängt traditionell ja die Saison an.
Ja, normalerweise die Tour Down Under, wie wir schon gesagt haben, fällt dieses Jahr aus. Ja. Dafür gab es die in abgespeckter Form mit diesem Santos Classic Down Under, wo ja natürlich nicht die Prominenz dabei war oder dabei sein konnte wie in den vergangenen Jahren, weil man da hätte vorher in Quarantäne gehen müssen, um da teilzunehmen. Das lohnt sich dann halt für die World Tour Teams nicht, aber manche haben es doch gemacht von den einheimischen australischen Fahrern. Und ja, da gab es mehrere Etappen und eine führte wieder zum Willunga Hill, wo mal wieder Richie Porte gewonnen hat.
Zum siebten Mal.
Ja, muss man auch dazu sagen, klar, die Konkurrenz war in diesem Jahr nicht so gut, aber wie gewohnt, gut in Frühform und ich glaube, der hat das genau richtig gemacht. Also der ist im November oder im Dezember, der ist dann nach Australien geflogen, ist dann da diese zwei Wochen in Quarantäne gegangen und hat aber jetzt auch dann auf seinem Social-Media-Profilen veröffentlicht, dass ihm das sehr gut getan hat, dass er jetzt da in der Wärme trainieren kann, dass sich diese zwei Wochen voll gelohnt haben.
Ich weiß jetzt auch nicht, also das Wort Corona wird in dieser Sendung natürlich öfter vorkommen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das Corona-mäßig in Australien aussieht derzeit, also mit Inzidenzien und Ansteckungen und so weiter und so fort. Aber wenn man das alles so in den letzten Wochen mitbekommen hat, war das wahrscheinlich so grundsätzlich auch eine gute Entscheidung von diesen, ich sag mal, also ich meine, Richie Porte wird sich in seiner Heimat wohlfühlen. Und dann jetzt da noch an der Stelle da gute Trainingsbedingungen vorzufinden, vielleicht auch nicht so sehr von irgendwelchen Maßnahmen betroffen zu sein, aus dem einfachen Grund, weil er, ne, also weil es den Leuten da gut geht, vielleicht war das eh eine so oder so gute Entscheidung, ne? Also jetzt mal abgesehen davon vom siebten Willunga Hill, der ihm ja auch was bedeutet.
Ja, ich glaube zwar die Regulierungen da sind sehr streng, so, aber...
Bist du noch da?
Ja.
Jetzt kann ich dich nicht mehr hören. Hallo?
Hallo?
Ja, jetzt bist du wieder da. Ich habe keine Ahnung, jetzt weg warst. Kurios. Ja, also, hast mir zugestimmt wahrscheinlich, ne?
Ja, ich wollte noch sagen dazu, die Restriktionen, da sind zwar sehr streng, aber dafür kann man dann auch wieder mehr machen. Also beispielsweise alle, die jenseits des Radsports ein bisschen interessiert sind, sehen ja auch, dass jetzt gerade beispielsweise die Australian Open, also das große Tennisturnier, auch mit Zuschauern stattfinden können, also mit Publikum, weil eben die Zahlen relativ gering sind und ja, dementsprechend auch die Maßnahmen zwar sehr hart, aber das hat auch wieder andere Vorteile.
Ah, okay. Ja, das wusste ich, da habe ich zum Beispiel wirklich so gar keinen blassen Schimmer sozusagen von, ne? Also mir war das auch gar nicht klar, dass jetzt gerade Australian Open sind. Also ist auch, wie ist das eigentlich, ne? Also Tennis, interessiert das noch? Also ist das so ein Boom? Naja, schweifen wir zu weit ab. Wurscht. Also, ne, Richie Porte hat das Ding zum siebten Mal angeschossen, Willunga Hill, völlig wahrscheinlich hätte er auch jeden anderen vom Rad getreten, wenn er da versucht hätte zu gewinnen. Aber naja, also unter anderen Vorzeichen wie sonst. Schade eigentlich. Ich fand diesen australischen Start da immer ganz schön, so um ein bisschen reinzukommen. Europäische Saison, wie hat die denn begonnen?
Ja, also das erste Rennen war die Clásica Comunitat Valenciana, also Gran Premio, großer Preis von Valencia am 24. Januar, ist jetzt schon ein Weilchen her.
So lange auch noch nicht.
Aber ja, das war ein Rennen, was natürlich von der Besetzung her nicht zu vergleichen ist mit einem World Tour Rennen beispielsweise, aber es waren doch einige sehr gute Teams am Start, die ganzen französischen Teams, denke ich da beispielsweise, und ja, es hat sich am Ende auch ein Franzose durchgesetzt,
ja,
nämlich Lorenzo Mauntin vom Team Total Direct Energy, war am Ende ein Sprint aus einer sehr, sehr Gruppe.
Ja, aber ich sehe gerade, das also war auch ein relativ, also ich habe das Rennen, wenn ich ehrlich sein darf, noch nicht viel von denen gehört, aber unter 100 Kilometer Rennen, da waren die nach zweieinviertel Stunde auch fertig. Das war einfach wie eine harte Trainingseinheit wahrscheinlich für die meisten oder so, haben es viele.
Ja, das gesehen. Rennen wurde noch verkürzt vorher, also ursprünglich waren es, glaube ich, 150 Kilometer, aber dadurch, dass man dann nicht in Valencia ankommen sollte direkt, hat man es dann noch verkürzt auf rund 90.
Ah, okay. Ja, also war schnell gegessen, zweieinviertel Stunde, selbst für unser eins schon eine der eher kürzeren Trainingseinheiten. Und der Spanier oder Franzose, Hauptsache er fährt für Direct Energy. Lorenzo Mancin hat das gewonnen. Aber ist jetzt so ein Rennen, was wir jetzt, ich sag mal, letzte Saison wahrscheinlich auch gar nicht auf der, oder vorletzte Saison.
Nee, aber bedingt dadurch, dass so wenig Rennen natürlich nur stattfinden oder vieles abgesagt wurde schon, ist das schon für viele ein wichtiges Rennen gewesen.
Mhm. Ja, wenn man so die Teams mal durchguckt, ne, da waren ja auch einige Namen, die man sonst da vielleicht eher nicht, also ich weiß nicht, ob sonst so ein Team Direct Energy, wäre das sonst da gefahren? Vielleicht.
Ja, vielleicht hätten sich da ein oder zwei World Tour Teams hin verirrt, aber das Starterfeld wäre wesentlich dünner gewesen.
Ja. Okay, das war also der Auftakt in Spanien für die Saison. Und dann, ich sag mal, ein Rennen, was dann unser einst, also demjenigen, der den Sport verfolgt, aber vielleicht nicht so unfassbar tief in der Tiefe drin ist, wie du zum Beispiel, dann noch eher kennt, der Grand Prix La Marseillaise von Marseille nach Marseille, 180 Kilometer. Das ist schon dann eher eins der traditionelleren Rennen, behaupte ich einfach.
Ja, aber auch das eigentlich immer ein Rennen, was traditionell unter rein französischen Fahrern ausgemacht wird. Wenn man da dieses Jahr die Ergebnisliste durchguckt, ist es sehr international gemischt. Und was mich sehr gefreut hat, dieses Jahr wurde dieses Rennen zum ersten Mal live im Fernsehen überhaupt irgendwo übertragen. Also man konnte das da erstmals sehen, wie das von der Topografie so ist und wie schwierig das da auch teilweise entlang der Mittelmeerküste im Hinterland ist. Mhm. Und ich hätte eigentlich gedacht,
ist ja auch traditionell so ein Ehrenrennen, was an Sprinter geht, ne? Also was zumindest dafür bekannt ist.
Genau, ja. Also ich hätte auch gedacht, dass da so eher die ja einigermaßen hügelfesten Sprinter wie ein John Degenkolb beispielsweise, der auch am Start war, da noch eine gute Rolle spielen können. Aber die waren da am Ende ganz und gar chancenlos, kam eine Gruppe von 26 Fahrern an. Und gewonnen hat einer mit dem neuer Name, finde ich, Orion Paris-Pontre, ist eigentlich aufgefallen dadurch, dass er in den Bergen bislang gute Leistungen gebracht hat. Also war, meine ich, beim Giro in der Nachwuchswertung mal ganz gut platziert, aber dass er dann da in dem Sprint gewinnt, muss dazu sagen, es war auch sehr spezieller Sprint. Also in dieser Gruppe war Brian Cocard der haushohe Favorit, um das Ding zu gewinnen, aber der hat's total vermurkst, weil auf der Zielgeraden sehr viel Gegenwind war und er viel zu früh im Wind war.
Ich sehe gerade, übrigens sehr, sehr lustig, kleiner Funfact, ich musste mir vor kurzem ein neues Auto kaufen, also natürlich kein neues Auto, sondern ein gebrauchtes Auto, und es stand kurzzeitig ein Citroën zur Debatte, wo du mich dann direkt aufgemerkt hast, darauf aufmerksam gemacht hast, meine ich zumindest, dass es so rum war, hat sich ja das neue Sponsoring schon ausgezahlt, denn der Fahrer fährt für das, unter anderem namensgebende Team für den Citroën.
Ja, genau. Also für die vor allem gleich mit so einem Sieg in die Saison vor heimischem Publikum zu starten, ist das mit Sicherheit sehr, sehr erfreuenswert für den Sponsor.
Ja, also die können schon mal ein Fass aufmachen. In dem Zusammenhang gab es bei diesem Rennen aber auch direkt, sage ich mal, Verwirrung, wie wir es genannt haben oder wie du es genannt hast, um das Team Education First, welches dort bei dem Rennen mit dem Herrn Rutsch auffiel, in dem Sinne, dass er positiv auf Corona getestet wurde.
Ja, und also scheinbar war nicht richtig infiziert, beziehungsweise hatte dann danach wieder einen negativen Test. Dadurch konnte er halt nicht an dem Rennen teilnehmen, aber Das war scheinbar ein falsch positiver Test, so wie es aussieht.
Ja, ich meine, klar, gibt es ja immer oder wird es immer eine gewisse Quote geben. Ne, da hat ja, also, aber mir ist immer noch lieber, dass immer irgendwann ein Fahrer jetzt bei so einem Rennen dann rausziehen und sagen, okay, er hat was und er stellt sich heraus, am Ende ist er doch nichts. Also besser bei dem Rennen jetzt als bei der Tour de France, ne? Und besser, als dass deswegen jetzt irgendwo mal ein Rennen komplett den Bach runtergeht. Und es war aber auch nicht nur er, wenn ich das richtig mitbekommen habe, sondern auch noch ein Betreuer, ne? Also waren jetzt zwei Fahrer, beziehungsweise Betreuer und Fahrer, die da rausgezogen wurden. Bin gespannt, wie oft uns das noch in der Saison begleiten wird, ne? Also, weil bis dato habe ich das jetzt von nicht so oft mitgekriegt, dass es wegen eines positiven Tests jemand rausgenommen wurde und es wurde hinterher auch zugegeben oder es wurde hinterher dann auch wieder so bekannt gegeben.
Ja, ärgerlich für ihn, aber wie gesagt, besser, dass es bei so einem kleinen Rennen passiert, als bei einer großen Rundfahrt.
Ja, das glaube ich auch. Also da wird sich sagen, wahrscheinlich sagen, mein Gott, jetzt ist es hier einmal passiert. Ich habe übrigens nur, wenn man das mitbekommt, irgendwie komische kleine Aussetzer im Internet. Ich hoffe, das kriegt ihr Hörer nicht mit. Irgendwie spinnt hier alles so ein bisschen manchmal. Also seht es mir bitte nach. Ich weiß nicht, was hier noch nebenher passiert. Ob Frau hier unseren, keine Ahnung, was hier macht. auf jeden Fall, Herr Rutsch weiß, dass er, was er an dem Tag nicht gemacht hat, nämlich Fahrradfahren. Und das ist dann so auch in Ordnung. Das waren so die kleineren Rennen. Dann erklär mir mal bitte, was die Étoile de BCG.
Étoile de BCG, ja, zu Deutsch der Stern von BCG.
Ja.
Ist eine mehrtägige Rundfahrt im Süden Frankreichs, auch genannt Tour du Gard, was so, ja, die erste bisschen größere Mehr-Etappenrennen in Südfrankreich da ist, diesem Jahr.
Aber muss ich kurz mal unterbrechen. Wenn, also in einem normalen Jahr hätte uns, also dass dieses Rennen zum 51. Mal stattfindet, im normalen Jahr hätte uns das doch auch nicht interessiert, oder? Jetzt, vielleicht, ich zweifle immer schon an meinem Gedächtnis, dass ich denke, ah, okay, hast du vielleicht schon was gehört, vielleicht aber auch nicht. Aber sag mal lieber nichts. Aber haben wir das über das Rennen? Also nicht, dass das jetzt schlimm wäre, ne? Ich bin ja froh, dass wir überhaupt über Rennen sprechen können. Aber so in einem normalen Jahr wäre das doch nicht die Erwähnung wert gewesen, oder?
Hast du vollkommen recht.
Gut.
Aber auch.
Da bin ich ja schon mal beruhigt.
Aber auch das ist in diesem Jahr wieder dadurch bedingt, dass es einfach wenig Rennen gibt, vieles abgesagt wurde und dadurch dieses Starterfeld sich unheimlich komprimiert bei den kleinen Rennen. Also da waren jetzt, glaube ich, 8 World Tour Teams oder so am Start und dadurch konnten viele kleine Teams, die da eigentlich ihr Brot verdienen bei diesen Rennen, gar nicht teilnehmen, weil die großen World Tour Teams gesagt haben, wir wollen starten. Aber dadurch natürlich war das unheimlich gut besetzt und die Qualität des Fahrerfeldes hat auch das Rennen sehr attraktiv gemacht.
Und jetzt, also ich finde es ja einerseits, freut das natürlich den Veranstalter auch, ne? Andererseits tut es mir dann ein bisschen leid für die kleineren Teams, die ja auch irgendwie, ja, also die Fahrer der kleinen Teams müssen ja auch ihre Brötchen irgendwo verdienen, ne? Also wird für die nicht einfacher. Und zum anderen, man muss ja auch immer gucken, also man glaubt ja oder man fühlt sich ja jetzt im Moment so ein bisschen, dass man so einen Ausblick hat, wie das Jahr weitergeht und wie das Jahr ausgehen wird und ab wann man wieder alles machen kann und. Aber man stellt sich vor, das kommt jetzt alles doch nochmal ganz anders. Jeden Sieg, den jetzt ein Kwiatkowski im Sack hat, jeden Sieg, den ein Van Poppel im Sack hat und jeden zweiten Platz, den ein Degenkolb im Sack hat, haben sie nun mal einfach da. Ne? Also das muss einfach auch, ne? Also die haben ja auch ein vitales Interesse dran, aus der Saison nicht mit 0 Siegen rauszugehen, weil sie bei kein Rennen gestartet sind.
Nee, ganz im Gegenteil. Also so früh wie möglich eigentlich in Form sein, ist, denke ich, in diesem Jahr die Lehre, die man aus der vergangenen Saison auch gezogen hat, weil da viele doch große Probleme mit dieser langen Pause hatten.
Ja. Ja, pff, gespannt. Also ich bin immer noch genauso gespannt. Also ich weiß noch, wie wir letztes Jahr so ein bisschen später als diese Zeit dann ausgesagt haben, mal gucken, wie wir auf diese Saison zurückblicken. Ich denke, das Gleiche werden wir auch im kommenden Jahr machen, dass wir Ende dieses Jahres machen und dann zurückgucken auf die Saison und denken sich, mein Gott, was ist das denn? Was war das für ein Jahr? Aber dann besprechen wir einfach mal die Tour du Gard aus dem Süden von Frankreich. Erste Etappe war ein Bergaufsprint. Die so ein Buhani kann man da ja schon mal sehen, ne? Und Mats Pettersen wahrscheinlich auch. Aber der erste war an dem Tag Christophe Laporte.
Ja, vom Team Cofidis hat die erste Etappe gewonnen und war ich ein bisschen überrascht, wo ich mir das Finale angeguckt habe, dass da so ein Nasser Buhani plötzlich in so einem ja relativ steilen kurzen Stich dann doch da aus dem Feld raus attackiert und dann ein anderer Sprinter hinterher springt. Aber vielleicht hatten die beiden ja auch Streckenkenntnisse im Gegensatz zu den anderen und hatten dann einfach, ja, konnten das dann unter sich ausmachen, die beiden Franzosen.
Mhm. Zweite Etappe hattest du, das war glaube ich die Etappe, wo du mir den Link so im Laufe, ich weiß nicht, des gleichen Tages oder des anderen Tages geschickt hast. Erstmal vielleicht das Ergebnis kurz der zweiten Etappe. Da ging es dann Dupont holte sich da den Sprintsieg. Und das war allerdings gar nicht so sehr das Thema.
Nee, also wenn man das Ergebnis auch anguckt, Timothy Dupont von Bingo Wallonie Brüssel, eine Mannschaft, die man da jetzt vielleicht nicht selbst bei so einer Veranstaltung unter normalen Bedingungen mit weniger hochkarätigen Teams nicht auf dem Zettel hätte vielleicht, hat es gewonnen. Aber auch sehr dadurch bedingt, dass dieser Sprint total chaotisch war. Erstmal gab es ja schon so 15 Kilometer vom Ziel einen recht heftigen Sturz. Dann noch zwei weitere Stürze und der eigentlich am heftigsten war, war an so einem Kreisverkehr auf dem letzten Kilometer, wo sich einige Fahrer abgeräumt haben und was ich dir dann auch geschickt hatte, der Mats Pedersen ganz, ganz großes Glück gehabt hat. Der ist irgendwie ganz komisch von einem Bordstein mit dem Vorderrad quer über die andere Straßenseite wie eine Billardkugel rüber katapultiert worden.
Ja, und auch so völlig unkontrolliert sind die dadurch. Also ich glaube, das mit der Billardkugel, der Vergleich ist wirklich sehr, sehr gut, weil obwohl Billardkugeln ja eigentlich für nach festen Gesetzen der Physik gehorchen oder festen Gesetzen der Physik gehorchen, waren das wirklich nur noch Gesetze der Physik, die da zum Tragen gekommen sind, weil man sah überhaupt nicht mehr, wo kommt einer her, wo fliegt einer hin. Das war wirklich cool. Ich habe mich selber auch einmal an einem Bordstein aufgehangen und das ist halt auch wirklich ein echt unschönes Gefühl, weil du bist auf einmal von einer Sekunde auf der anderen nicht mehr, hast die ganze Geschichte nicht mehr unter Kontrolle. Und das sah wirklich kurios aus.
Ja, ist die Frage, ob so ein Kreisverkehr so kurz vor Ziel da so unbedingt sein muss, aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, die sind da viel zu schnell reingefahren.
Ja, die sind ja teilweise nach außen, also wenn man das sich auf den Bildern anschaut, wir werden es verlinken, wenn man sich auf den Bildern anschaut, sind die einfach beim Wiedereinfahren auf die Straße so nach außen getragen worden.
Diese paar Zuschauer, die da noch waren, konnten gerade noch ausweichen.
Ja, zum Glück. Also und die Zuschauer standen auch wirklich genau an der Stelle. Also der ein oder andere Zuschauer, der hätte sich auch direkt das Rad schnappen können von einem, der vor ihm auf den Füßen lag und damit abhauen können.
Ja, wenn es kaputt ist, bringt es nicht mehr viel.
Ja, weiß er ja nicht, ne? Also du kannst ja noch so eine neue Dura-Ace-Gruppe abmontieren. Ich weiß nicht. Also so ganz ohne, ein bisschen was hättest du da schon noch ausschlachten können wahrscheinlich. Und sei es nur den SAM. Den hat doch mal André Greipel vor ein paar Jahren kurz vorm Ziel verloren und hat dann hinterher gebettelt, dass
er das SAM zurück... Ach, der ist mit dir
zu Hause. Ja, Telefonstreich. So ein Andenkengalerie, weißt du, von so diversen Rennen. Hier ein Tacho, da irgendwie so ein Lenker und hier ein Fläschchen und so. Nee. Ich hätte ihm persönlich vorbeigebracht. Aber wer weiß, vielleicht gibt es eine ganz geheime Sammlerszene, die auf solche Devotionalien steht. Nun ja, also Timothy Dupont an diesem Tag Zweiter. Und was auch noch schön war, da hast du mir auch noch das Foto zugeschickt hinterher direkt. Ich finde es ja gut, dass wir so schöne Fotos von der ganzen Geschichte haben. Aber wenn die irgendwann mal so einen Fotografen abräumen, mein Mitleid hält sich da in Grenzen, ganz ehrlich.
Ja, sehr unverständlich. Also da geht es darum, dass die Fotografen, also es gibt ja wer das nicht weiß, in jedem Ziel bei einem Radrennen im Prinzip so mehrere Linien aufgemalt. Einmal die Ziellinie natürlich, die für die Sportler wichtig ist, aber dann gibt es so eine, ja, so leicht diagonal über die Straße verlaufende weiße Linie, die ist maßgebend für die Fotografen, bis wo die stehen dürfen. Und bei dem Rennen war das, fand ich das extrem, dass die da 50 Meter hinter der Ziellinie bei einem Massensprint standen. Also die Fahrer kommen dann mit 60 Sachen angeschossen und die Fotografen, ja, die gucken dann natürlich in dem Moment auch durch ihr Objektiv und weiß ich nicht, ob die da die Distanz so gut abschätzen können.
Was ich mich dann frage, ist ganz einfach, Also die Objektive, also ich kenne mich mit Fotografie, ist alles, was mit Vieh aufhört, ist nicht mein Fachgebiet. Geografie, Fotografie, Kryptografie. Haben die nicht Objektive, die es jetzt wirklich auch fast egal machen, ob die da 10 Meter weiter hinten oder 20 Meter weiter hinten stehen oder nicht? Disclaimer, ich weiß es nicht, ne, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass das so schlimm ist, wenn man ein paar Meter weiter nach hinten steht. Also fand ich wirklich sehr, sehr, sehr kurios, das Ganze. Nun ja, also unnötig das Ganze. Aber mein Gott, wenigstens ist da nichts passiert. Dritte Etappe, es waren 5 Etappenrennen, hat dich, glaube ich, besonders erfreut, oder?
Sehr, ja, weil es war eine sehr hügelige Etappe und der große Tag des Teams Lotto Soudal. Dazu muss man sagen, an dem Tag hätten wohl viele auch mit einem Sprint gerechnet, aber es war so, dass den ganzen Tag Action war und eine sehr starke Fluchtgruppe weggefahren ist, unter anderem mit 3 Fahrern aus dem Team Lotto Soudal, Tim Wellens, Philippe Gilbert, den 3. Fahrer kriege ich jetzt gerade hier gar nicht mehr auf die Pfanne. Jedenfalls hatten die eine Übermacht in der Spitzengruppe und hinten sind die Sprinterteams auch wirklich voll gefahren, also dass beispielsweise für EF die ganze Zeit ein Rigoberto Urán nachgefahren, aber durch diese hochkarätig besetzte Spitzengruppe haben die es einfach nicht geschafft, diese 2 Minuten noch zuzufahren zur Spitze und ja, so haben die den Sieg unter sich ausgemacht und Tim Wellens hat es dann probiert in der Abfahrt und hatte so ein bisschen Glück, dass dann Kwiatkowski sich versteuert hat und war halt weg und hat Solo gewonnen.
Ja, da kann man auch nur gratulieren. Und darf ich das Geheimnis lüften hier, warum du dich noch besonders gefreut hast?
Ja klar, ich habe an dem Tag auf ihn natürlich was
gehört. Ja, wie natürlich, als wenn es das Natürlichste der Welt war. Du hast mal wieder die Wettgötter beschworen, nicht die Wettergötter, und hattest an dem Tag auf Valens getippt. Kann man einfach nur neidlos gratulieren. Ich sag mal so, dem Ruhestand schon wieder ein Schrittchen näher gekommen, oder?
Ich würde mal so sagen, gerade mal so vielleicht meine Verluste von der letzten Tour ausgeglichen.
Ah, aber so, wir wollen das mit deinen Wetten gar nicht, ne? Also bitte.
Vorsichtig. Aber das war, das muss ich sagen, das war ja wirklich wie ein Elfmeter, den man nur noch einschießen muss ins leere Tor.
Ja, ach, hätte ich jetzt nicht so gewusst, aber naja. Nee, ich finde, Wetten ist halt immer auch so eine Sache, ne? Es gibt genug Menschen, die jetzt vielleicht auch so ein Suchtpotenzial haben und so. Deswegen sollte man das ruhig ernsthaft besprechen. Aber du gehst doch aus so einer Saison, jetzt mal abgesehen von dem Spaß, den es macht, ne? Also wenn man da jetzt nicht irgendwelche Summen investiert, die man nicht übrig hat, also wo einem das Verlieren nicht, ich glaube immer, das Verlieren darf einem nicht wehtun oder das Verlieren muss einem egal sein. Aber du gehst aus einer Saison dann grundsätzlich ja schon immer im Plus raus, oder?
Jein, aber das bleibt natürlich in einem Rahmen, der akzeptabel ist für mich selber, nämlich da jetzt nicht genau. Und für mich geht es ja weniger um den finanziellen, monetären Gewinn, als darum, dann doch mal immer so dieses Gefühl zu haben, ja, ihr Buchmacher, ich weiß es dann doch manchmal besser im Radsport als ihr.
Okay. Also bist du quasi, wie hießen die nochmal? Die Reddit-Kids, die jetzt die Shorter von Games, wie hieß der, weiß ich nicht, die Aktie, Games so und so. Na egal, wurscht, wir verrennen uns. An dem Tag hast du jedenfalls, hat Tim Wellen dein Habenkonto wieder ein bisschen befüllt und dementsprechend hast du dich sehr gefreut für ihn. Aber das Lotto Soudal ist ja durchaus ein Team, mit dem man Sympathien entgegenbringen kann.
Ja, deswegen. Man muss auch noch sagen, zu dem Tag Nils Pullit als Einzelkämpfer von Bora Hansgrohe in der Spitzengruppe sehr starker Achter.
Er hatte, glaube ich, sowieso insgesamt, zumindest was ich so auf den Instagram-Accounts auch der gängigen Leute mitbekommen habe, gar nicht so eine schlechte Rundfahrt für ihn. Also
sehr, sehr gut, ja, sehr, sehr stark. Also er ist am Ende auf Platz 3 gelandet, ja. Was bei dem hochkarätigen Fahrerfeld schon ein sehr, sehr guter Einstand ist. Der fährt ja jetzt auch erst seit diesem Jahr für Bora Hansgrohe.
Ja, also vielleicht machen wir es ganz kurz. Etappe Nummer 4 ging an Filippo Ganna von Ineos. Und bei der 5. Etappe, dem Einzelzeitfahren, hat dann auch nochmal Ganna gewonnen. Dort war auch Nils Pollitt gar auch mit 9. Platz, ne, also Top-10-Platzierung. Und Gesamtklassement ging dann an Tim Wellens. Hat es auch auf die Gesamtwertung für ihn getippt?
Nein.
Nein. Ah. Ah. Balance for Kwiatkowski von Nils Pollitt. Das sind so die Top 3. Und ja, eine schöne Sache für Pollitt. Also kann man ihm wirklich nur gratulieren. Dritter Platz bei so einer Rundfahrt. Kann man schlechter einsteigen in ein neues Team. Ne? Kam mir aber immer noch ungewohnt vor. Also hast du, ich habe Bilder vom Zeitfahren gesehen, ne, wo er auch, das war ja so, ich will nicht sagen Bergzeitfahren am Ende, ne, aber es ging ja schon ein bisschen bergauf, wie er um so eine Kurve gekommen ist, ihn im Bora-Trikot, das war noch ungewohnt für mich, oder? Fandst du das?
Sehr, sehr ungewohnt, ja. Wäre es ein anderer Fahrer gewesen, hätte man ihn vermutlich nicht erkannt, aber Nils Pollitt hat so gewisse Merkmale, die erkennt man in jedem Trikot.
Ja, ja, das stimmt schon. Also so Statur, Haltung auf dem Rad und so weiter, das war schon relativ klar. Ich finde auch in manchen Dingen, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, und das wirst du wahrscheinlich, aber manchmal erinnert mich so ein bisschen wie eine große, kräftige Ausgabe, wie die große, kräftige, jüngere Ausgabe von Jens Vogt, manchmal. So ein bisschen.
Ja, da sind gewisse Parallelen vorhanden, das möchte ich nicht verneinen.
Ja, na, also, bin ich beruhigt, dass ich nicht komplett falsch lag. Gut, damit machen wir diese Rundfahrt dicht. Kategorie 2.1, etwas, was normalerweise so, ist rund um Köln 2.1? Also so, um das mal so einzuordnen ungefähr.
Wir sind in der Europe-Tour, ja.
Ja, ne, also wir haben jetzt quasi eine rund um Köln-Rundfahrt in Frankreich besprochen. So ist es schon um den Profi-Radsport bestellt. Aber es gibt ja noch Rennen, die deutlich weiter oben angesiedelt sind, und das ist Tirreno Adriatico, wo man die 2021er Ausgabe jetzt veröffentlicht hat, also quasi die Etappenpläne. Und ich sag mal so, da gibt es schon den ein oder anderen Tag, wo man sich auf dem Rad jetzt nicht nur ausruhen kann.
Nee, mit Sicherheit nicht. Also es ist wieder ein sehr ausgeglichenes Tirreno Adriatico, wie ich finde, was dabei für Sprinter, wie jetzt beispielsweise diese erste Etappe Lido di Camore oder halt auch so Hügeletappen mit einer Hügelankunft, aber auch eine schöne Bergankunft, Prati di Tivo, und auch natürlich wieder zum Schluss einen Zeitfahren.
Weißt du, was meine Lieblingsetappe ist eigentlich? Also ich finde, also wenn ich mir eine Etappe aussuchen dürfte, die ich fahren müsste, dann würde ich mir, glaube ich, was sagst du schon? Weißt du schon, welche ich meine?
Also, nee, aber ich bin sehr gespannt.
Abgesehen vom Zeitfahren natürlich, ne? Also da so eine Kaffeerunde wäre. Also ich glaube, wenn ich eine fahren müsste von allen, dann würde ich, glaube ich, die, warte mal, das sah auf dem einen Bild ganz anders aus. Ja, genau, die 175 Kilometer nach Castelfidardo.
Castelfidardo?
Ja, genau, weil die ersten 100 Kilometer sind so schön zum Einrollen, und dann gibt's wirklich, wirklich so ein typisches, klassisches Profil immer auf und ab, auf und ab und auf und ab. Und dann musst du, weißt du, 100 Kilometer einrollen, 100 Kilometer anstrengend. Das wird mir gefallen. Also das wäre, glaube ich, meine Lieblingsetappe, wenn ich Profi wäre bei dem Rennen. Du würdest wahrscheinlich die Bergetappe bevorzugen, einfach weil du mal wieder bei einem Berg irgendwie einen Haken machen kannst.
Du, ich glaube, ich würde ganz einfach nur die 11 Kilometer Zeit fahren an der Strandpromenade von San Benedetto del Tronto fahren, die letzte Etappe.
Na, okay. Ja, die war bei mir gedanklich raus. Aber naja, gut. Weiter geht es dann mit dem Giro. Denn der Start in Turin steht ja. Stand der vorher schon fest? Ich meine schon, ne? Das war doch. Das war, nee, so einigermaßen
noch nicht fest.
Nicht?
Es war so ein bisschen schon durchgesickert, vielleicht, aber es war jetzt noch nicht. Kein fixer Startort bekannt. Von daher, letztes Jahr war es ja jetzt Sizilien 2020, die so ein bisschen aushilfsmäßig für den verpassten Start in Ungarn eingesprungen sind. Und ja, dieses Jahr startet man im Norden, in Turin, mit einem Zeitfahren. Ist meiner Meinung nach kein Prolog mehr, weil es 9 Kilometer sind, ja, also schon so über diese Prolog-Distanz hinaus ist. Und ja, dann sind die ersten drei Etappen jetzt auch schon vorgestellt worden.
Ich finde das mit dem, mit diesen 10 Kilometer, ich finde, das ist einerseits sehr schön, weil man eröffnet mit diesen 10 Kilometer, das ist halt zu wenig für einen reinrassigen Zeitfahrer, behaupte ich einfach mal, und zu viel für einen Sprintspezialisten. Man eröffnet damit irgendwie so ganz, ganz komischen Fahrern, also ich weiß nicht, wie ich das sonst beschreiben soll, die Möglichkeit, mal ins rosa Trikot zu schriften. Also so Fahrern, die sonst irgendwie nie die Möglichkeit hat zu bekommen. Und das gefällt mir sehr gut. Was ist so? Ich weiß gar nicht, welcher Fahrertyp das werden soll, aber bin ich sehr gespannt, wer da was rausholt. Und dass man da mal einen anderen oder wieder mal in eine andere Richtung geht. Nicht nur Sprint, nicht ein Zeitfahren, nicht ein Prolog, sondern so ein bisschen was von allem, aber auch gar nichts und andererseits auch nichts, das gefällt mir ganz gut. Zweite und dritte Etappe finde ich ein bisschen uninspiriert, aber naja, mein Gott, die muss noch
ja, es gab was für Sprinter, also ja. Etappe 3 vielleicht nicht zwingend, also die ist ein bisschen hügeliger, aber Etappe 2 mit Sicherheit was für die Männer mit den schnellen Beinen sein. Also ja, die komplette Giro-Strecke steht so ein bisschen in den Sternen, noch wann es das gibt, ist mittlerweile auf Twitter so ein Running Gag, dass es jeden Tag einen neuen Termin für die Präsentation gibt. Stand jetzt soll es wohl der 18.2. sein. Ja, aber das muss man mal sehen, wann das dann genau sein wird. Die Vuelta-Präsentation.
Wenn ich kurz an der Stelle, vielleicht ganz kurz nur, weil du gerade sagtest, Stand der Zeit ist 18.2. Vielleicht sollten wir dazu sagen, dass Tag der Aufzeichnung heute Montag, der 8. Februar ist, nur um das zeitlich einzuordnen. Ne? Nicht, dass wenn wir jetzt, keine Ahnung, jemand hört das am 17. und sagt, aber ihr habt doch gesagt, das kommt morgen. Wir zeichnen heute am 8. Februar auf.
Finde ich nein, nein, sehr gut. Ja, sehr gut, so, ja. Jetzt. Und wo ältere Streckenpräsentation ist sogar vorher, die ist nämlich am 11. Februar, das ist das Datum schon fix.
Ja, das, wer weiß, was da noch kommt. Also, wenn ich die Vuelta wäre, würde ich, also, weiß nicht, finde ich jetzt ein bisschen schwierig. Wer weiß, was
das aber die haben es clever gemacht, gerüchteweise geht die Rundfahrt, glaube ich, in Salamanca, also auf jeden Fall nicht in der Innenstadt von Madrid zu Ende, was ja pandemietechnisch eher schlau ist, das in einem kleineren Örtchen stattfinden zu lassen.
Wo ist denn und woher kenne ich Salamanca? Ist da irgendwas Radfahrtechnisches, das ich kennen müsste?
Nee.
Irgendwas, irgendwoher Salamanca. Großstadt in Spanien. Ja, das ist aber hübsch. Nordwesten, Provinz Sanra, Kastilien, Leon. Nee. Keine Ahnung. Habe ich noch nie gesehen. Kenne ich auch gar nicht die Gegend. Ah, doch, wenn man in Portugal ist, vielleicht. Nee, ach komm, wurscht. Salamanderschuhe vielleicht nachher. Nee, also, ja, cleverer gemacht. Und vor allen Dingen wäre das ja schon, wenn du sagst, der 12. Februar, das ist ja dann schon 4 Tagen. Ne?
Genau, ja.
Also, zur nächsten Sendung wissen wir dann schon mehr. Wo wir schon in Spanien sind, Valencia-Rundfahrt wiederum, die ja jetzt eine Rundfahrt ist, die schon relativ früh stattgefunden hätte, wird zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden. Also die wäre jetzt ja quasi aktuell gerade vorbei.
Ja, wir haben es bei dieser Klassiker Valenciana schon gesagt, das Rennen wurde extrem verkürzt im letzten Moment noch, weil man da nicht wollte, dass man da quer durch die Stadt gurkt mit dem ganzen Peloton. Und ja, Valencia-Rundfahrt wurde jetzt verschoben und soll meines Wissens nach jetzt irgendwann im Mai dann wahrscheinlich noch nachgeholt werden. Ist natürlich ein denkbar schlechter Termin für so eine Rundfahrt, wenn da die ganzen anderen großen Rennen gerade laufen, geht das so ein bisschen unter vielleicht. Aber auf der anderen Seite vielleicht, wie du vorhin gesagt hast, die kleinen Teams müssen auch irgendwo fahren.
Ja, ne, dann wird das einfach eine Valencia-Rundfahrt, wo jemand aus der zweiten Reihe gewinnt und einheimische Fahrer davon profitieren und so. Wenn alles anders ist, heißt das ja nicht nur, dass es für Leute, dass nicht auch welche davon profitieren können. Insofern drücken wir mal einfach die Daumen, dass das irgendwie so über die Bühne geht, ne, und dass jeder auf seine Rennen kommt. Ne, mal ganz vereinfacht gesagt. Gut, damit haben wir uns auf den aktuellen Stand der Rennen gebracht, beziehungsweise eher gesagt, du mich. Ich habe so ein bisschen am Rande verfolgt, aber natürlich niemals wie immer mit der Aufmerksamkeit, die du diese kleinen Rennen auch verfolgst. Und können wir dann somit dazu kommen, was sich sonst noch so getan hat, alles, was nebenher passiert ist. Und da werden wir mit Sicherheit den ein oder anderen strittigen Diskussionspunkt hier auch finden. Alles immer, wie gesagt, verlinkt. Und kommen wir zum ersten Punkt, wo ich nur von vier Sachen wusste. Es ist das neue Regelwerk. Also wir haben neue Regeln. Es darf immer noch nicht mit Motor gefahren werden und Doping ist immer noch verboten. Das um mal die wichtigsten Sachen vorauszusagen. 4 große neue Regeln, vielleicht mal so gesagt. Also das erste ist, der Supertruck ist verboten. Und damit ist nicht Elon Musks neues Elektroauto gemeint, sondern die, wie soll man sagen,
ganz einfach das Sitzen auf dem Oberrohr.
Ja, so. Ich habe die Tage irgendwie bei Twitter so ein Bild gesehen, wo einer 4 verschiedene Arten, den Berg runterzufahren, gezeigt hat. Also einmal dieses typische Sitzen fast hinter dem Sattel, was in den, ich sag mal, Ende der 80er wahrscheinlich etwas populärer war. Dann dieses nur vorne Klammern, so ganz nah am Vorbau und so weiter. Das alles ist erlaubt, immer noch erlaubt, aber das ist verboten. Dann habe ich mich gefragt in dem Zusammenhang, wie viele Stürze gab es eigentlich diesbezüglich? Also ist irgendjemand mal wegen dem Supertag abgeflogen?
Nee, aber ich glaube, es ist nicht die Intention der UCI, weil das Problem sind, glaube ich, nicht die Profis, sondern eher die, ich sag's mal so, in Anführungszeichen, die Jedermann-Hechte, die dann versuchen, das im Rennen nachzumachen und dadurch eher Unfälle verursachen.
Ja, also da muss auch mal der Evolution irgendwie Tür und Tor geöffnet werden, finde ich. Also, ja.
Unter dem Gesichtspunkt des Sicherheitsaspekts im Radrennen würde ich es eher aufs Peloton nur begrenzen, aber dadurch, dass natürlich in den Bergen, wo sowas vorwiegend zum Einsatz kommt, die Fahrer in kleineren Gruppen oder tendenziell eher alleine unterwegs sind, ist da für meinen Geschmack jetzt auch nicht so das Sicherheitsbedenken gegeben. Also ich kann mich an keine großartigen Unfälle erinnern, die durch sowas hervorgerufen wurden, durch das Sitzen auf dem Oberrohr. Aber was ich natürlich für sehr gefährlich halte oder was mich wundert, wo es noch keine Unfälle gegeben hat, dass wenn Leute auf dem Oberrohr sitzen und dabei noch treten, dass da noch nichts passiert ist.
Ja. Naja, vielleicht, das sehen wir aber auch aus, das muss man dann auch so andersrum argumentieren, ne? Das sehen wir halt aus unserer Sicht. Weil wir es nicht können, ne? Dann wundern wir uns, dass das geht. Aber ne, ich wundere mich auch, dass ein Feuerschlucker Feuer schlucken kann. Ne? Kann ich auch nicht, wundere ich mich auch drüber, aber er kann es offensichtlich.
Und ja, aber ich will noch einen anderen Aspekt mit reinbringen. Das Material nämlich. Das wird nämlich immer besser, leichter und schneller und wird tendenziell, denke ich, nicht für solche Positionen, weil das darauf nicht ausgelegt ist.
Ja, aber ist es dann an der UCI, das zu reglementieren, oder ist es dann an den Fahrern, dem Rahmenhersteller zu sagen, ey, dein Rahmen kracht mir unterm Arsch weg, ist doof, ne? Und jeder Rahmenhersteller hat ja, also weißt du, dann sollten die Rahmenhersteller zu den Fahrern gehen und sagen, ey, du, pass mal auf, für die Öffentlichkeitsarbeit, ist es wirklich nicht gut, dass der neue Ultra XR4 gerade eben unter unserem Topfahrer beim Giro in der entscheidenden Etappe zusammengebrochen ist, mach das bitte nicht. Also ich möchte es aber von der anderen Seite aus betrachten. Ich finde es super, dass die UCI nichts Besseres zu tun hat, als sich um darum zu kümmern. Weißt du, dann weiß ich ja, dass sonst, wenn sonst alles gut ist, können die das ja machen. Dann ist ja alles okay.
Ja, mit Sicherheit gibt es da andere Punkte, die es dringender hätten, auf irgendeine Verbotsliste zu kommen. Aber damit, also mit diesem Verbot, dieser Abfahrtsposition, weiß ich nicht, habe ich jetzt persönlich nicht so die Bauchschmerzen, weil ich da schon gewisses Gefahrenpotenzial sehe und auch vor allem, was ich vorhin schon gesagt habe, für mich da diese Vorbildfunktion der Radprofis im Vordergrund steht, vor allem auch, wenn kleine Kinder irgendwie mit dem Radsport anfangen und die versuchen natürlich dann immer ihren Vorbildern nachzueifern und das für jemanden, der gerade in den Radsport sich erst eingewöhnt, vielleicht nicht so empfehlenswert ist, da solche Manöver zu wagen auf dem Fahrrad. Das andere, was du vorhin übrigens angesprochen hast, ein ganz interessanter Randaspekt mit diesen verschiedenen Positionen, das habe ich auch gesehen. Das war nämlich eine Studie von der TU Eindhoven, die mal gemacht haben, nachdem, kannst du dich erinnern, Chris Froome bei der Tour de France den Col de Peyresour zu schnell runtergefahren ist und allen davon geeilt ist. Da haben die mehrere unterschiedliche Positionen in der Abfahrt untersucht, also ganz viele, um ehrlich zu sein, und da hat sich herausgestellt, dass diese Froome-Position, also ganz vorne am Lenker auf dem Oberrohr sitzend, gar nicht die effektivste ist, also ist gar nicht die schnellste Position, sondern eher die, wenn du mit dem Hintern unterhalb des Sattels auf dem Oberrohr sitzt.
Mit dem Hintern unterhalb des Sattels, aber noch vor dem Sattel, ne?
Noch vor dem Sattel,
ach so. Ja, es gab auch mal diese Position, irgendwie so weit hinten, weißt du, wie ich das meine? Okay.
Hinter also, dem Sattel quasi, ja, die gab es in den 90ern.
Ja, genau. Aha, okay, also, ja, pff, dann werde ich das jetzt mal ausprobieren, ne? Mich kann ja keine UCI stoppen. Nee, meine ich, aber ja, gut. Die werden es schon wissen, denke ich mal, ne? Also, die werden das schon richtig beurteilt haben.
Interessanter Randaspekt dabei auch noch, Argument vielleicht auch so ein bisschen, um manchen Fahrern ein bisschen, finde ich, den Wind aus den Segeln zu nehmen, diese Regeländerung, zumindest mit dem Verbot der Supertaktposition, soll schon im Dezember beschlossen worden sein und allen beteiligten Parteien vorgestellt worden sein. Und da hat es halt keinen Widerspruch gegeben. Nur wo es jetzt halt verboten wird, kommen gleich alle aus ihrem Häuschen.
Ja, okay. Ja, die müssen halt auch mal die Memos lesen, ne?
Wenn sich halt auch niemand für diese CPA interessiert, also für diese Fahrervereinigung, dann ist es kein Wunder, dass der Aufschrei immer erst groß ist, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist.
Was ich auch noch finde, wenn man diese Regeländerung mal genau liest, was auch nicht mehr erlaubt ist, das fällt mir jetzt auch erst beim zweiten, dritten Mal lesen auf, dass es so ist, diese gerne benutzte, und da sind wir wieder bei Jens Vogt, der das auch, glaube ich, gemacht hat, ne? Also auf dem, die Unterarme auf den Lenker legen und sozusagen in so eine Art Zeitfahrposition zu gehen, ist auch nicht mehr erlaubt. Also du darfst nicht mehr die Unterarme as a point of support on the handlebar.
Ist ja, quasi Zeitverhaltung ohne Zeitfahrrad. Also
genau.
Sozusagen die Oberarme als Triathlon-Aufsatz verwenden. Darf man nicht mehr im Rennen.
Wäre mir jetzt auch nicht bekannt, dass da irgendwann was passiert ist. Also ich meine,
da bin ich auch ehrlich gesagt bei den Fahrern, bei sowas. Also ich kann es befürworten, dass man sowas im Peloton nicht machen sollte. Also auch nicht, wenn man an der Spitze des Pelotons fährt. Aber wenn man in der Fluchtgruppe ist oder allein unterwegs ist, stellt für mich kein großes Gefahrenpotenzial dar. Und da kann ich mich auch nicht an große Unfälle erinnern, dass sowas mal passiert ist.
Und vor allen Dingen, der Punkt ist ja auch noch, also wir sind doch wirklich die Leute, die so in 95% der Fälle dem Flüchtenden in irgendeiner Art und Weise zumindest ein bisschen die Daumen drückt. Und damit macht man es ihm ja dann auch nochmal schwerer, ne, indem man ihm diese Haltung verbietet, weil im Grunde genommen, selbst wenn er dann nur seine ein Prozent irgendwie an Kraft einspart, dann ist das doch super für ihn. Und deswegen kann ich das nicht so richtig verstehen. Naja.
Ich habe dir gerade mal ein Bild geschickt, also so Peloton 2020 und Peloton 2021, wie es aussehen wird.
Schnell gucken, hier ist alles, bei mir bricht die komplette Internetinfrastruktur zusammen. Insofern kann es sich nur um Stunden handeln, bis das bei mir ist. Aber gucke ich mal. Machen wir in der Zeit schon mal weiter. Also, was auch noch verboten ist, und da stellen sich in mir alle Nackenhaare auf, das gerne, also, warte mal, jetzt habe ich jetzt das Bild doch schon angekommen. Muss ich ja kommentieren. Ja, genau. Ne? Also, für alle schön oben Oberlenkerhaltung und ansonsten einfach die entspannte Haltung. Also, möchte sich mir nicht ganz erschließen, diese Änderung des Ganzen. Aber wenn Sie meinen. Genau, die Änderung dessen, dass man seine Flaschen nicht mehr wegwerfen darf. Und vor allen Dingen, was ich noch viel schlimmer finde, ist nicht an Zuschauer abzugeben. Ja, also, was haben wir denn noch für schöne Bilder, wenn irgendwelche kleinen Jungs die Flaschen ihrer Idole aufsammeln? Also das kann ich nicht.
Na klar, ja, also davon lebt es ja auch so ein bisschen, die Fannähe, der Radsport. Auf der einen Seite ist das immer was gewesen, was für schöne Bilder gesorgt hat und auch die Zuschauer zu Radrennen gezogen hat, dass man da so ein Souvenir ergattern kann von einem seiner Idole. Aber auf der anderen Seite natürlich jetzt in der Pandemie bei Kontaktvermeidung und so vielleicht gar nicht so schlecht, dass man dann nicht von Fremden irgendwelche kontaminierten Sachen annimmt.
Ja, okay. Den Punkt hatte ich ehrlich gesagt noch gar nicht auf dem Schirm. Aber andererseits, dann muss man auch sagen,
auch da wäre es wahrscheinlich wieder cleverer gewesen, diese Regelung Rennen für Rennen einzeln anzugehen. Also bei einer Tour de France finde ich das sinnlos, weil da stehen überall Zuschauer. Aber bei so einem kleineren Rennen, wenn ich jetzt dran denke, demnächst ist da wieder UAE-Tour, da steht irgendwo mal auf 50 Kilometern ein Zuschauer an der Straße, ist eher unwahrscheinlich, dass der alle Flaschen, die da in Straßengraben gepfeffert werden, fängt.
Ja, ich habe ja den, also ich hatte diesen Aspekt ehrlich gesagt gar nicht beachtet, sondern ich habe eher so an den Umweltaspekt geachtet, ne? Also jetzt, wo du sagst, ne, wo alle 50 Kilometer am Straßenrand, da die Plastikflaschen an den Rand zu werfen, ist halt eine Sauerei. Aber dann sollen sie, also ich bin mir gerade gar nicht sicher, welcher Aspekt des Ganzen so der primäre ist und welches der sekundäre, ne? Also wenn es der primäre wäre, dass es ein Umweltaspekt ist, dann würde ich sagen, dann sollen sie einfach für kompostierbare Flaschen sorgen. Das kann ja nicht so schwer sein. in irgendeiner Art umweltverträglich oder sich selbst, also so ein Material zu benutzen. Ne, wenn es wirklich die Corona-Geschichte ist, ne, dann muss ich sagen, ja, Mai, also ne, vielleicht ist es dann aber auch möglich, dass man sagt, okay, wenn jetzt der Fahrer XYZ, der hoffentlich gut genug getestet ist, beim Rennen unterwegs ist, ne, dann sollen sie die Flaschen weiter wegschmeißen dürfen und es verbieten, dass sie übergeben werden, zum Beispiel. Ne, also das finde ich dann, überleg mal, was war das für eine schöne Geste, wo war es denn bei der Weltmeisterschaft, wo der Sieger nach dem Sieg den Strauß dem kleinen Jungen oder Mädchen gegeben hat? Erinnerst du dich?
Ja, das ist ja was anderes, ein Blumenstrauß
darf ich geben. Ja, Blumenstrauß darf ich geben, aber keine Flasche, oder was?
Da geht es ja um den Umweltaspekt, das ist ja biodegradabel, also Blumen.
Ja, aber dann sollen sie einfach hier regenerative Flaschen machen oder sonst was, ne? Also wenn es, wie gesagt, wenn es der eine Aspekt ist, kann ich das ja verstehen. Also Umwelt bin ich auch für. Der andere
finde ich. Wäre übrigens noch eine Marktnische im Radsport, so Bidons erfinden, die nicht aus Plastik sind und die umweltfreundlich sind.
Ach, das gibt es doch bestimmt schon. Also wäre mir jetzt auch keiner bekannt, ne? Also wir hatten ja zuletzt im Velosnack die Titanflaschen, also Flaschen mit Titanflaschen beschichtete. Aber umweltverträgliche Bidons, das gibt's doch bestimmt. Also würde mich wundern, umweltverträgliche Bidons. Ja, gibt's doch hier aus Metall, aus Glas.
Ja, aber einen, der auch ein Leistungspaket beinhaltet, also der nicht nur schwer ist.
Ja. Ja, aber gibt es auch. Also sehe ich hier gerade Biotrinkflasche, Natur, pur Natur. Also kann ich mir jetzt nicht vorstellen, ach, so ist eine Kindertrinkflasche. Naja, aber mancher Fahrer ist jetzt auch nicht wirklich so groß, ne? Spülmaschinen geeignet. Naja, aber ne, also Marktnische, da muss ich doch wirklich nur einen, da wird doch ein Hersteller sich dann draufschmeißen können und wird sagen, pass mal auf, hier, habt ihr. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das so schwierig ist. Aber da müssen wir mal so ein bisschen nachhorchen vielleicht, was jetzt der genaue Aspekt des Ganzen ist. Und dann gibt es natürlich noch, wo wir, glaube ich, einer Meinung sind, dass das eine vernünftige Sache ist, zumindest so, wie ich es verstehe, eine Änderung der Barrieren auf den letzten Metern.
Ja, also diese, wie soll man sagen, leichtgewichtigen Absperrgitter sind verboten worden und es darf auf den letzten 400 Metern zwischen den einzelnen Gittern keine Lücken mehr geben.
Ja. Also das ist definitiv eine vernünftige Sache. Da brauchen wir uns nicht drüber ärgern. Das ist vernünftig so und auch gut so.
Und es soll noch erlaubt sein, also überall quasi im Rennen eine Musette, also so einen Verpflegungsbeutel anzunehmen. Nicht mehr nur in den Verpflegungszonen, sondern quasi fast überall im Rennen. Aber man darf ihn dann halt nur in den Verpflegungszonen entweder wegwerfen oder aber am Teamwagen abgeben.
Ah, okay. Moment, aber dann wird doch das Ganze so ein bisschen ad absurdum geführt, oder verstehe ich das gerade falsch?
Die Verpflegung schon so ein bisschen, aber ich finde das eine sehr gute Maßnahme, weil traditionell passieren in diesen Verpflegungszonen oft Stürze, auch sehr schwere Stürze, weil da natürlich alle gleichzeitig irgendwie den Beutel nehmen. Mhm. Wenn du immer einzelne Fahrer hast, die den Beutel nehmen, denke ich, vermindert sich dieses Risiko sehr stark.
Ja, vollkommen richtig, aber dann wird doch der Sinn der, also wenn ich aber mein Beutel wieder nur in der Verpflegungszone abgeben darf, wird da nicht aus der Verpflegungszone eigentlich eine Müllabgabestelle? Also jetzt mal so.
Ja, genau, aber dafür stehen dann ja die Senioren und so.
Ja, okay, nee, das ist ja gut. Also man dreht das Ganze einfach nur um, ne? Also du kannst annehmen jederzeit, aber schmeißt das da direkt in den Container.
Genau, ja. Und was man auch noch dazu sagen muss, ich glaube, diese Regelungen treten alle erst ab dem 1. April in Kraft.
Ja, dann kann man also vorher nochmal rumsauen. Ja, warten wir mal ab. Also das klingt zumindest für mich wie eine der wenigen vernünftigen Sachen, die da gemacht wurden. Oder von mir zumindest sich der Sinn direkt erschließt, um es mal vorsichtig zu sagen. Das fehlt mir bei den anderen Regelungen so ein bisschen. Also damit seid ihr bei uns auf den neuesten Stand gebracht, was das Regelwerk angeht. Zumindest die Regeln, die wichtig sind. Und wenn das schon die wichtigen sind, dann möchte ich gar nicht die unwichtigen erstmal hören. Bora hatte dann im Januar, das war glaube ich kurz nach unserer Sendung, ne, haben sie direkt auch mal gedacht, okay, machen wir das, was andere Teams auch schon erfolgreich haben. Wir fahren einfach mal mit der kompletten Mannschaft in den Unfall rein. Und das war nicht schön.
Nee, die waren am Gardasee unterwegs im Teamtrainingslager und nach einer längeren Ausfahrt haben ein paar Fahrer beschlossen, noch eine extra Runde zu drehen. Und dabei wurden einige von einem Auto erfasst.
Ja, Zum Glück ist jetzt, wenn ich das richtig, also ich habe damals die Meldung noch akut mitbekommen, aber danach nicht mehr so groß. Deswegen glaube ich einfach mal, dass zumindest nichts längerfristig Schlimmes passiert ist. Toi, 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 Gott sei Dank. Aber extra Runde gedreht, ne? Das rächt sich, wie man sagt. Aber ja, Schwein gehabt. Also ich denke immer, musst du auch noch manchmal an diesen diese Geschichte davon mit Degenkolb und so weiter, ne? Das ist
jedes
immer noch
Mal so, bei sowas, ja.
Ja, ne? Also das taucht immer wieder bei mir auf. Also das nicht schön. Aber wie gesagt, zu guter Letzt ist alles gar nicht so schlimm verlaufen. Aber wo wir beim Bora sind, die Boras hat es jetzt auch mit Corona erwischt. Und zwar die Sagan-Brüder und Baska sind positiv getestet worden Anfang dieser Woche. Nee, warte mal, wir haben Montag heute, ne? Ende letzter Woche im Trainingslager auf Gran Canaria. Jetzt sind wir mal gespannt.
Ja, ich meine, es war sogar, als sie losfahren wollten, also was heißt losfahren von Gran Canaria, losfliegen, zurück vom Trainingslager, sind nämlich in Gran Canaria und haben da halt einen Test machen müssen und wurden dann da jetzt in Quarantäne gestellt. Ja, muss man jetzt mal sehen, wie sich das bei denen entwickelt. Aber natürlich, gerade für Peter Sagan, der natürlich den Schwerpunkt auf den Frühjahrsklassikern hat, wenn dir da irgendwie 2 Wochen an Vorbereitung fehlen, ja, ist das natürlich ein herber Rückschlag.
Mhm. Ja, ich meine, andererseits jetzt, wenn die da wirklich so ein hartes Trainingslager gefahren sind, ne, am 27. Februar sollte es losgehen, jetzt dann wäre jetzt wahrscheinlich eh noch mal eine ruhige Woche angesagt gewesen, gehe ich mal davon aus. Ne? Also jetzt nach so einem harten Trainingsblock im Lager, vielleicht jetzt eine ruhige Woche, wenn es jetzt nicht, also ich hoffe erstmal, dass sie nicht schwer erkranken. Ich glaube, das ist ja erstmal so der erste wichtige Punkt, den man da aussprechen muss. Die eine ruhige Woche wird jetzt auch wahrscheinlich nicht so komplett die Form kosten, hoffe ich mal. Und die werden wahrscheinlich auch das Beste an Trainingsmöglichkeiten, was man indoor haben kann, da jetzt hingestellt bekommen, wie auch immer. Bin mal gespannt. Also ich glaube, wenn das gesundheitlich einigermaßen über die Bühne geht und nichts Schlimmes dahin kommt, dann werden die ja, also ich kann, weiß nicht, wie schlimm jetzt so der Verlust von einer Woche sozusagen dann ist.
Weißt du, was mich nur wundert dabei und was auch nirgendwo in irgendeiner Meldung ich irgendwo gefunden habe oder gefunden hätte, Emanuel Buchmann ist ja auch gerade auf Gran Canaria im Trainingslager, aber der fährt halt weiter, also entweder hatte der keinen Kontakt, der ist in einem anderen Hotel oder auf einer anderen Ecke der Insel. Aber normalerweise, wenn du da Fahrer hinschickst, bringst du ja die eigentlich zusammen im Hotel unter.
Ja, klingt für mich jetzt auch, das wusste ich jetzt gar nicht mit Buchmann. Also einerseits ja, andererseits, ne, Sagan und sein Bruder, wenn die jetzt dann noch mit einem Kumpel da unterwegs sind, vielleicht ne, mit einem ganz anderen Schwerpunkt auch, also trainingsmäßig, ne, also Trainings, ne, Schwerpunkt 3-4 Wochen später geht's los, dann werden harte Rennen gefahren und Emanuel Buchmann wahrscheinlich in seiner Vorbereitung noch in einem ganz anderen Punkt ist, dass die gar nicht so viel zusammen machen, wundert mich jetzt überhaupt nicht. Und vor allen Dingen jetzt mal blöd gesagt, ne, die müssen sich ja auch nicht alle immer nur, vielleicht mögen die sich einfach nicht. Jetzt mal so ganz einfach
hat menschlich. Auch was Positives in dem Fall.
In diesem Falle wäre
hätte
das
was Positives.
Ja, absolut. Ne? Das will ich jetzt gar nicht behaupten, dass sie sich nicht. Ne? Aber bloß weil die jetzt in einem Team sind, ne, müssen die ja nicht da dann die ganze Zeit aufeinander hocken und.
Nee, mag ja auch sein, dass die im Hotel in einer ganz, selbst wenn sie in einem Hotel sind, in einer ganz unterschiedlichen Etage sind.
Ja, oder vielleicht hat der Buchmann auch noch einen Kumpel oder die Sagans haben da Kumpels, wo sie dann bei denen wohnen oder sonst irgendwas. Also da kann ich mir schon wirklich sehr, sehr, sehr viele Dinge ausdenken. Was mich so ein bisschen wundert ist, oder was ich interessant finde, wundern ist jetzt vielleicht gar nicht so das Richtige. Also entweder ist dieser PCR-Test halt sehr, sehr früh angesprungen, weil die dann noch komplett symptomlos waren. Also das, ne, wie sich das jetzt so auswirkt auf deren Trainingssituation, nicht im Sinne von, sie verlieren jetzt Trainingswochen, sondern so auf ihren allgemeinen Trainingszustand, das finde ich interessant, wie sich das darstellen wird, ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, wie haben die sich denn angesteckt überhaupt?
Ja, da sind die Wege manchmal unergründlich.
Wie danke, das. Danke, Pater Thomas, danke.
Daran rätselt, glaube ich, gerade nicht
nur mir,
sondern auch das RKI. Wo sich die Leute anstecken.
Ja, so, okay, ja. Ja, nee, aber weißt du, ich meine, man muss es auch so sehen, ne? Also, jemand hat mir mal, der selber durchaus als Profi unterwegs war, gesteckt so nach dem Motto, ey, wenn du mit so einer Mannschaft unterwegs bist, das sind halt irgendwie, 10 bis 15 junge Männer, das ist wie eine große Klassenfahrt andauernd, ne? Klar, und wenn jetzt die drei Jungs, ich meine, das sind jetzt nicht mehr die ganz Jüngsten, aber, ne, aber so als Profi, also wenn man die Möglichkeiten hat, sich so wenig, so viel wie möglich zu isolieren, warum das dann nicht klappt, irgendwie frage ich mich. Also
vielleicht auch im Flugzeug, wer weiß.
Ja, ja, wobei.
Ich glaube nicht, dass Peter Sagan schon so reich ist und einen Privatjet hat.
Nee, das glaube ich auch nicht. Aber selbst dann würde ich, also wenn ich jetzt mit irgendwo hinfliegen würde, oder auf meinem letzten Flug, den ich gemacht habe, der auch zu Corona-Zeiten war, da sitzt halt die ganze Zeit mit dem Mundschutz dann da auch da, mit einer Maske und Fliegen soll ja angeblich noch besonders sicher sein, weil die Lüftung, aber da bewegen wir jetzt auf zu dünnem Eis, dass man irgendwas sagen möchte. Insofern.
Hochspekulativ.
Ja, genau. Aber erstmal herzlichen Glückwunsch, wollte ich sagen. Alles Gute, also beste Gesundheit. Mögen Sie alle schadlos durch die Zeit kommen und dementsprechend auch bald wieder eingreifen können. Also, dass das alles schnell über die Bühne geht. So, kommen wir zum Thema Reifen. Eigentlich ein Thema, was wir auch im Velo Snack oft besprechen, weil da fahren wir auch selber mal auf Reifen rum durch die Gegend. Da muss ich dich korrigieren, Herr Goldmann. Hier kurz ins Dokument, Korrektur. Die sind natürlich nicht auf Drahtreifen unterwegs. Ne? Obwohl Drahtreifen ja auch nicht ganz falsch ist. Sind auf Clincher. Clincher und Drahtreifen sind etwas Unterschiedliches. Drahtreifen haben wirklich noch einen Draht und sind deutlich schwerer. Aber das ist jetzt Fahrradklugscheißerei.
auf hohem Niveau.
Ja, es geht im Prinzip ja darum, Clincher, also Reifen mit Schlauch, oder Tubeless, beziehungsweise Tubeless sind ja auch Clincher. Nur einmal Clincher mit Schlauch und einmal ohne Schlauch. Bora und Quickstep fahren also im kommenden Jahr wieder mit Clinchern, also mit Schlauch und nicht auf dem Tubeless-Standard. Kommt, du hast es als Dokument, für mich kommt es nicht wirklich so 100% überraschend, um ehrlich zu sein.
Weswegen?
Naja, also wenn man, so ein bisschen hatte ich das schon mitbekommen, dass die neuen Laufräder von Specialized gar nicht für den Tubeless-Einsatz, soweit ich mich erinnern kann zumindest, die waren nicht für den Tubeless-Gebrauch. Also ich habe mit einem Kollegen da schon vor, ich glaube, 2, 3, 4 Monaten drüber gesprochen, dass wir uns sehr gewundert haben, dass neue Laufräder von Specialized als nicht Tubeless-tauglich, ich glaube Aeros oder so etwas hießen die, ne? Also passend zu dem neuen, sehr, sehr leichten Rahmen, oder Royal, ich komme nicht auf den Namen. Auf jeden Fall neue Laufräder von Specialized, Roval, also Tochterfirma von Specialized, die nicht Tubeless-tauglich waren. Und da ja ausgerechnet Specialized vorher sehr viel Tubeless gemacht hat, waren wir sehr verwundert darüber. Aber dementsprechend möchte Specialized natürlich auch, und da möchte ich wieder den Bogen spannen zu einer Kritik, die du, glaube ich, jedes Jahr mindestens einmal in irgendeiner Sendung anbringst und die ich in Teilen, nicht immer, aber meistens manchmal schon, dass im Prinzip die Profis nicht das beste Material fahren, sondern das Material, was ihnen der Ausrüster entgegenbringt und manchmal vielleicht sogar auf Material unterwegs sind, mit dem sie gar nicht so schnell unterwegs sein sind, wie sie es sonst vielleicht könnten, wenn der Gedanke so richtig ist. Deswegen wunderte mich das gar nicht so sehr.
Also meinst du, die neue Technologie ist noch nicht so ausgereift, dass man das serienmäßig im Profi-Radsport einsetzen sollte?
Schwierig. Also ich glaube nicht, also ich habe in den letzten Jahren, ich glaube, dafür wissen wir zu wenig oder weiß ich zumindest zu wenig, um das beurteilen zu können. Dafür müsste man so eine Art Pannenstatistik, ne? ADFC-Pannenstatistik, welcher Fahrer hat oder wie viel Platten hatten welche Reifenart im vergangenen Jahr, ne? Also einmal hier Clincher mit normalen Schläuchen, also es wird dann ja hier von Latex und genau, es wird von Latex-Schläuchen gesprochen oder die normalen klassischen Schlauchreifen und die Tubeless-Reifen. Ne? Also mit welchen Reifen gab es die meisten Pannen und auch welche Pannen hatten schwerwiegende Konsequenzen? Weil wenn ich mir vorstelle, dass bei einem Clincher, also normalem Schlauch, der direkte Druckverlust dann dazu führt in der Abfahrt, dass das Ding von einer Sekunde auf die andere nicht mehr fahrbar ist, weiß ich nicht, wie schön das ist im Vergleich zu einem Tubeless-Reifen, wo vielleicht die Milch es nicht hundertprozentig abdichten kann sofort, aber zumindest so ein langsames Ausfaden möglich ist. Oder einem Schlauchreifen, wo du weiter rollen kannst, zumindest. Ne? Also vielleicht ist das Ding schwerer steuerbar, aber bei Tempo 50 irgendwie so runter dann vielleicht doch die schönste aller Lösungen ist.
Ich hängt bin da, natürlich, denke ich, auch immer ein bisschen mit dem Bremssystem zusammen, was man fährt.
Bin ich nicht sicher. Also man hat ja früher ist man von den Latexschläuchen davon ausgegangen, dass diese wärmeempfindlicher sind und deswegen bei den normalen Felgenbremsen jetzt so bei Alpine-Etappen und so weniger gut geeignet sind. Ne? Da bin ich bei dir. Aber ich glaube, Tubeless oder Schlauchreifen, ich weiß nicht, ob das einen Unterschied dann macht, mit welchem Bremssystem du unterwegs bist. Glaube ich eigentlich kaum. Mhm. Aber ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Also ich habe, als ich die Überschrift dann gesehen habe, dachte ich, naja, okay, da hat der Ausrüster sich durchgesetzt und möchte jetzt die Top-Laufräder natürlich verständlicherweise sehen und deswegen der Wechsel wieder von Tubeless zurück auf normale Schläuche. Was mich interessiert oder was ich spannend finde wiederum an der Geschichte ist, dass immer noch auf die Latex-Schläuche gesetzt wird, die ich auch gerne fahre, also die ein sehr smoothes Rollen mit sich bringen und so weiter. Aber dass diese Kunststoffschläuche, ne, wie jetzt der Schwalbe-Schlauch, der vor kurzem vorgestellt wurde, ne, dass sowas dann noch überhaupt keine Rolle spielt oder warum das noch keine Rolle spielt, das finde ich wiederum sehr interessant. Und das gibt's ja, man könnte jetzt argumentieren, okay, ne, Specialized hat noch nicht solche Schläuche, deswegen gibt's die noch nicht da, aber die gibt's ja von anderen Herstellern, die man dann ja, also man muss ja nicht Schwalbe nehmen, da gibt's ja durchaus noch andere. Dass das jetzt noch gar nicht eine Rolle spielt, wundert mich so ein bisschen. Hast du davon irgendwann schon was gehört?
Nee, ist mir jetzt auch noch nicht untergekommen. Von daher.
Und das denke ich, also wenn die gleiche Pannensicherheit hätten oder da getestet werden, die bringen ja einfach nochmal ein paar Gramm an Gewichtsersparnis mit. Und aus einem rotierenden System wie dem Laufrad wäre das ja eigentlich nicht zu verachten. Also das würde mich mal interessieren, warum das noch nicht eine Rolle spielt. Vielleicht hat es irgendein Hörer mal gehört, aber da fehlt mir noch so ein bisschen die Erklärung zu. Naja, aber gut, geht's jetzt wieder zurück zu den Clinchern. Ich bin gespannt. Müsste man auch mal gucken, ob so eine Aufstellung, es gibt ja am Anfang der Saison meistens so eine Aufstellung, wer mit welchem Material unterwegs ist. Das wäre ja nochmal interessant. Der gute Alejandro hat's verkündet.
Ja, möchte gerne aufhören. Am Ende der Saison. Wenn das nicht nur wieder eine leere Drohgebärde ist.
Aber wem soll er denn drohen? Also,
ja, den Konkurrenten.
Ach so. Ja, ach, ich glaube, irgendwann mal muss doch auch Schluss sein. Also, ich glaube, jedes weitere Jahr ist dazu geeignet, sein eigenes Denkmal zu demontieren.
Und ich auf hohem Niveau aber natürlich.
Ja, natürlich, ne? Aber du musst auch sehen, auf welchem hohem Niveau er gefahren ist. Und das kann ja nicht, also sagen wir mal so, wir sind uns einig, dass wir uns nicht vorstellen können, dass er noch mal besser wird, als er schon mal war in der Vergangenheit. Und für mich gäbe es eigentlich nur einen vernünftigen Grund, warum er überhaupt in diese Saison noch reingestartet ist. Kann ich verstehen, dass man vielleicht nicht mit so einer 20er Saison seine Karriere beenden möchte, weil dafür war die ja denkbar ungeeignet.
Ja, unser großes Ziel ist ja immer noch Olympia. Also deswegen ist er ja letztes Jahr auch noch gefahren.
Ja, also
aber generell bin ich sehr gespannt, ob sich das dieses Jahr ein bisschen wieder nivelliert, dass die älteren Fahrer in Anführungsschlusszeichen zurückschlagen in diesem Jahr, weil letztes Jahr hat man doch einen Trend erkennen können, dass die jüngeren Fahrer viel besser mit dieser Corona-Pause zurechtgekommen sind als die älteren.
Naja, also wenn Valverde jetzt dieses, also ich glaube, wenn Valverde wirklich ernsthaft die Olympischen Spiele als sein Ziel ausgibt, ich weiß gar nicht, also der letzte Stand bei Olympia war ja, habe ich irgendwo gelesen, dass es stattfinden soll, wie auch immer und in welcher Form und nur Geimpfte oder mit 2 Wochen Quarantäne ungeimpft oder, wäre das natürlich wahrscheinlich für ihn die beste Möglichkeit, überhaupt jemals Olympia zu gewinnen. Ne? Weil für Fahrer, die sich wirklich nur darauf fokussieren und nur darauf aus sind, ist das ja dann natürlich die bestmögliche Situation, weil ich weiß gar nicht mit der Zeit, ich glaube, es war nicht möglich, die Tour zu fahren und zu Olympia mit Quarantäne irgendwie. Das war ja alles so ein bisschen überschneidend. Und also ich würde es ihm können, dass er die Olympia. Also ich fand damals der Zeitpunkt vor 3 Jahren, glaube ich. Ne?
Nach der Weltmeisterschaft.
Nach der Weltmeisterschaft, genau. Das wäre eigentlich für mich so das wäre eigentlich der vernünftigste Moment.
Ja, die Sache mit dem WM-Sieg ist ja immer so die Sache, du willst ja dieses Trikot auch nochmal tragen.
Ja, aber zwingt dich ja keiner. Also kannst ja zu Hause. Rutsch zum Bäcker fahren.
Mit deinen Kumpels zum Bäcker genau. fahren. Ja, genau, im Weltmeistertrikot.
Ja, aber warum? Hat ja keiner, ne? Kann ich ja keiner so zwingen. Auf dem Sofa, schön hier. Nee, ja, kann ich verstehen, ne? Aber nichtsdestotrotz, ich das, und das macht es eigentlich mit diesem Weltmeistertrikot auch so ein bisschen schwierig. Ne? Das wäre eigentlich der beste Zeitpunkt, um zu sagen, nee, das war's jetzt, Leute. Also ich glaube immer noch, dass das der gute Moment gewesen wäre. Aber wenn er jetzt
Olympia... Ich glaube schon, dass er in diesem Jahr nochmal also zumindest auf das Niveau von 2019 zurückkommen kann und dass generell sich dieser Trend vielleicht wieder etwas zurückdreht, dass die altbewährten Fahrer auch wieder mehr Rennen gewinnen werden.
Ich bin gespannt. Aber weißt du, was jetzt für ein Argument von mir kommt? Wenn Valverde als Olympiasieger aufhört, ne, dann kann er auch nicht 4 Jahre lang noch seinen goldenen Helm tragen.
Ja, das stimmt.
Ja, also, den kann er dann noch zum Brötchen, Brötchen fahren, holen.
Aber
Brötchen
vielleicht macht holen, das ja so wie dieser, wie heißt der Palzer von Bora Hansgrohe und trägt dann Red Bull.
Red Bull Helm, wenn er den Goldenen nicht gewinnt. Mal gucken. Dumoulin hängt sein Fahrrad temporär an den Nagel. Hat manch anderem schon gut getan. So eine eigene, vielleicht war auch die letzte Saison so eine, die dann nochmal das Ganze irgendwie so wie ein Katalysator beschleunigt hat. Ich finde es ganz gut, dass sich Fahrer mittlerweile auch mal das Recht rausnehmen, sowas zu machen und so eine Art Sabbatical zu nehmen, neu positionieren, neu sortieren, alles. Anderen hat das auch schon ganz gut getan, auch in anderen Branchen oder in anderen Metiers. Ich finde das eigentlich gut, bevor man sich komplett kaputt macht und vielleicht auch ja irgendwie so selbst die Orientierung verliert.
Ja, für mich kam das jetzt, also ich finde es eigentlich gut, dass er jetzt da sozusagen wie an so einem Fallschirm die Reißleine zieht, bevor er da zu Boden stürzt und vielleicht nochmal zurückkommt, anstatt dann endgültig frustriert das Fahrrad an den Nagel zu hängen. Aber für mich hatte sich das schon so ein bisschen angedeutet in der letzten Saison, nicht unbedingt bei der Tour de France, aber bei der Vuelta, wo er da relativ frustriert rumgeguckt ist. Und es gibt, kann ich nur sehr empfehlen, eine Dokumentation des niederländischen Fernsehens, Code Yellow heißt die. Da haben die das Code Geel, also auf Niederländisch, da haben die das Team Jumbo-Visma bei der letzten Tour de France begleitet, auch im Teambus und so. Und da hat man, also ich habe da für mich so festgestellt, dieser Tom Dumoulin ist in dieser Mannschaft wie ein Fremdkörper. Mhm. Da ist er rumgerannt, hat panisch gefunkt, hat alle verrückt gemacht. Also da hat man schon so gesehen, mit dem stimmt irgendwie was nicht. Mhm. Und ich finde, passt nicht so recht in dieses Team rein.
Mhm. Ja, und vielleicht ist das auch etwas, wir haben uns ja damals auch zumindest so gewundert ist das falsche Wort, aber dieser Wechsel damals vom Team, wie heißen sie jetzt? Sunweb, ehemals Sunweb?
DSM.
Ja, ich komme mit dem Namen noch nicht klar, das wird auch noch lange dauern. Ich finde, vielleicht hat sich da auch da sowas schon so ein ganz kleines bisschen also ab dem Zeitpunkt schon angedeutet. Ne? Also vielleicht war das auch so nach dem Motto, okay, ich mache jetzt hier den Wechsel, um vielleicht in einem neuen Umfeld nochmal die Motivation mehr zu holen, ne? Neue Besen kehren gut, vielleicht ist das genau, was ich brauche. Vielleicht hätte man da das schon machen sollen, anstatt jetzt das so zu starten. Ich weiß es nicht, aber
Ja, aber ganz interessant, auch in dem Zusammenhang bei dem Team, wo er war, Team Sunweb, ex-Team Sunweb, jetzt Team DSM, Lennart Kemner, der hat ja auch sowas gemacht, der hat auch einfach mal ein paar Monate gar kein Rad mehr angerührt, ja, genau. Und dem hat das sehr gut getan.
Das bin ich absolut der Meinung, ne? Das war auch so einer, den ich im Hinterkopf hatte, für das so bei der Frage, lohnt sich so eine Pause, sollte man so eine Pause machen oder nicht? Also Kenner war da eindeutig einer, den ich im Hinterkopf hatte. Und ich glaube irgendwie bei Dumoulin, da ist noch nicht alles, der ist noch nicht fertig mit dem Ganzen. Also dafür war der mal zu nah dran an einem großen Sieg, an einem richtig großen Sieg.
Ja, hat er schon den Giro gewonnen.
Ja, vielleicht auch so eine Tour. Ich glaube, mit der Tour hat er noch eine irgendwie noch ein Hühnchen zu rupfen, sozusagen. Ich habe meiner Tochter letztens, Entschuldigung, dass ich jetzt abschweife, gesagt, mit dir habe ich noch ein Hühnchen zu rupfen. Und für jemanden, der so eine Floskel nicht kennt, ist das natürlich komplett irre. Ich glaube, da hat er noch eine Rechnung offen. Der Giro ist wahrscheinlich schön für ihn, aber so eine Tour ist bei ihm wahrscheinlich immer noch ein bisschen mehr wert. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das nochmal etwas ist, was ihn interessiert. Ich wünsche ihm alles Gute. Er hat uns viel Freude gemacht und das soll das soll ja auch weiter so bleiben. Hoffe ich mal, denke ich mal. Also alles Gute, möge er gesund durch diese Zeit kommen. Man weiß auch, ich finde, bei sowas ist es auch mal sehr schwer zu beurteilen, was genau hundertprozentig dahinter steckt. Es ist jetzt eine Motivationsgeschichte. Die Psyche spielt so viel da rein und da muss man auch vorsichtig, finde ich, sehr, sehr vorsichtig sein, das zu beurteilen. Wer weiß, was da alles genau hintersteckt. Ja, dann warten wir mal ab. Kommen wir zu einer Impfung und da möchte ich an der Stelle auch eine Rückmeldung von einem Hörer aufgreifen, sage ich mal ganz einfach, der einen Aspekt untergebracht hat oder in einer E-Mail sich gemeldet hat, den wir vielleicht gar nicht so, ich weiß es gar nicht mehr, aber vielleicht nicht so detailliert besprochen haben. Aber es geht einfach darum, dass die Meldung betraf jetzt Corona-Impfung auch für das Israel Startup Nations Team. Also nachdem die Vereinigten Arabischen Emirate Anfang Januar da schon fröhlich durchgeimpft haben, war jetzt die Frage, wie es mit dem Team Startup Nation sein wird. Und da kam vom Hörer die Rückmeldung, naja, alles schön gut, ne, aber einen Aspekt hätten wir vielleicht da auch zu wenig beleuchtet, wie das überhaupt ist, dass ein Team seine Fahrer verpflichten kann, so etwas zu machen. Ne, was ist, wenn du die Impfung nicht haben möchtest und dass das so arbeitsrechtlich auch nicht ganz einfach ist. Hatten wir, glaube ich, wirklich in der Folge damals gar nicht so richtig besprochen.
Nee, gar nicht, aber ich denke mir halt so, Arbeitsrecht ist immer Landesrecht auch und dementsprechend wahrscheinlich von Land zu Land auch unterschiedlich und das wird sehr schwer zu beurteilen sein, also ob sowas möglich ist, dass ein Arbeitgeber seine Angestellten dazu verpflichten kann, wenn sie ihrer Tätigkeit nachgehen wollen, dass sie geimpft werden müssen. Das kann in einem Land, denke ich, so entschieden werden, in einem anderen so, also ja.
Okay, dann nehmen wir das aber, dann heben wir es doch einfach auf nicht eine gesetzmäßige Ebene, sondern einfach auf eine moralische Ebene. Ist ein Arbeitgeber moralisch in der Lage, seine Fahrer dazu verpflichten, sich zu impfen? Auf die Ebene kann man das ja dann einfach sozusagen nochmal eine Ebene drüber. Ich finde ja Moral über Gesetz. Ist es legitim, vom Arbeitgeber zu fordern, dass du vielleicht, dass du...
Nö, das würde ich nicht machen. Also ich würde das nicht gut finden, wenn das einer, also jetzt ein Radsportteam seine Fahrer verdonnern würde, dass sie sich da gefälligst zu impfen haben, sondern ich würde vielmehr auf Aufklärung setzen und denen versuchen, das schon möglichst schmackhaft zu machen und dann, dass die selbst dabei gehen und sagen, ja gut, ich möchte das machen.
Ja, ich der Meinung bin ich auch und vielleicht ist es auch aus der Position desjenigen, der grundsätzlich dafür ist, sich zu impfen, einfacher nachzuvollziehen, dass ein Arbeitgeber es seinen Mitarbeitern sehr ans Herz legt und auch aus der Position desjenigen, der vielleicht in dem Team fährt, geimpft ist und durch jemanden, der nicht geimpft ist, dann wäre ich ja nicht erkrankt, dann kann es mir eigentlich egal sein, wenn ich geimpft bin. Der einzige Fall, den ich jetzt so gedanklich und der ist wirklich ein bisschen weit hergeholt konstruieren könnte, es könnte ja sein, dass ich aus welchem Grund auch immer mich nicht impfen lassen kann und deswegen ist natürlich von meinem Arbeitskollegen, Fahrkollegen unsolidarisch wäre, sich nicht impfen zu lassen, wenn er es kann und so gegebenenfalls mich anzustecken. Aber das ist dann wirklich, da muss ich zugeben, auch wirklich sehr, sehr konstruiert.
Auf anderer Seite ist auch ja das wieder hypothetisch, weil man noch nicht weiß, ob Geimpfte nicht andere auch anstecken können.
Ja, natürlich. Aber wenn man das Risiko senken würde, also das, ich könnte jetzt auch nur so einen wirklich sehr weit herbei konstruierten Fall im Frauensport, dass eine schwangere Athletin sich anstecken würde durch eine Teamkollegin, die sich nicht geimpft hat. Also, aber das ist jetzt alles schon wirklich sehr, sehr weit hergeholt. Aber war ein Aspekt, den wir damals nicht beleuchtet haben.
Sehr guter Hinweis haben wir
ja. Ja, genau. Also wir sind ja in der Hinsicht auch immer offen für alles und auch es kamen auch ein, zwei Stimmen, die sich darüber, sag ich mal, kritisch geäußert haben, dass wir dieses Thema A überhaupt, also in der Ausführlichkeit beleuchtet haben. dass das ja doch auch so eine Sache ist, die jeder für sich selber entscheiden muss und dass es hier um Radsport gehen soll. Ich glaube einfach, dass es jetzt im Moment etwas ist, was hoffen, also ich würde mir wünschen, wir müssen Corona-Pandemie etc. gar nicht mehr ansprechen. Wenn es in den Kontext gehört, manchmal muss es, glaube ich, auch einfach ein bisschen sein. Und da bedanke ich mich für diese Anregung. Weil das war wirklich etwas, was wir an der Stelle vernachlässigt haben. Und ja, sehe ich auch kritisch. Also ich würde grundsätzlich dem Arbeitgeber niemals, ich muss zum Beispiel bei der Arbeit in bestimmten Situationen eine Maske tragen und das finde ich völlig in Ordnung. Und das ist vom Arbeitgeber so vorgeschrieben in diesen Situationen und das dient ja auch meinem Schutz. Also ich weiß noch nicht, ob ich so weit gehen würde, verpflichtende Impfung durch den Arbeitgeber zu befürworten. Das muss schwieriges Thema. Aber nun ja, die Israelis sollen jetzt auch durchgeimpft werden. Die Israelis sind ja sowieso grundsätzlich der Staat Israel. Ist ja, das ist ja vorne mit den Impfungen. Ich glaube, ich habe heute gelesen, 11% der Israelis haben schon die zweite Impfung bekommen. Da wird ja.
Man muss ja auch sehen, wie viele Einwohner die haben im Verhältnis. Also.
Naja, aber prozentual ist es ja egal. Ne? Wenn die 11% der.
Ja, prozentual ist wieder richtig. Es sind dann schon sehr viele.
Die haben, ja, ne, und deswegen. Israel ist mit der Impfung sehr weit fortgeschritten. Derzeit haben 25% den ersten und wird einfach das Ende März zweimal gewonnen. Gruppenimmunität, naja, ob das alles stimmt, wissen wir nicht, aber ja, wenn die das jetzt machen, also ich freue mich über jeden im Peloton, der geimpft ist, einfach weil das die Wahrscheinlichkeit senkt, dass Leute erkranken und das wiederum steigert die Wahrscheinlichkeit, dass Rennen stattfinden können und ja, das ist das Positive, was ich daran sehe. Ich glaube, das.
Ja, auf der anderen Seite ist bei dem Fall, denke ich, wenn da das Team Israel Startup Nation geimpft werden sollte, auf alle Argumente zu verweisen, die wir auch schon in der Diskussion um das Team UAE vorgebracht haben.
Ganz genau. Inklusive Impftourismus, Vorbildfunktion, Nicht-Vorbildfunktion und sollte man Alte bevorzugen im Vergleich zu jungen Fahrern. All das einfach spult zurück, geht nochmal an die Stelle und dann könnt ihr hören, was wir damals Richtiges und Falsches gesagt haben auch. Lefebvre, immer wieder ein Genuss, ihm zuzuhören. Egal, was er sagt, er könnte, glaube ich, auch ein belgisches Telefonbuch vorlesen. Da würde er vielleicht so runterrotzen und schimpfen, dass es interessant wäre oder irgendeinen Aspekt finden. Aber er hat da über Julien Alaphilippe etwas veröffentlicht, was gar nicht so unwichtig ist.
Ja, Julien Alaphilippe, der jetzt übrigens auch Vater wird demnächst, nur am Rande. da gibt es offenbar in dessen Vertrag, was Herr Lefebvre erzählt hat in so einem anderen Podcast von Sportza, eine Vertragsklausel bei ihm und auch bei Remco Evenepoel beispielsweise, was besagt, dass Team De König Quickstep ein sogenanntes Vorkaufsrecht haben soll. Also das heißt, sie haben eine Option in dem Vertrag, die sie ziehen können, wo sie sagen können, ja beispielsweise bei Alaphilippe, wo der Vertrag jetzt noch bis Ende 2021, also dieses Jahr läuft, dass dieser auch bis 2024 gilt. Also dass sie sozusagen die Option ziehen können, den Vertrag um 3 Jahre zu verlängern. Aber da stellt sich dann natürlich die Frage, zu welchen Konditionen diese Option ist. Das hat er jetzt nicht verraten, der Herr Lefebvre. Er sagt aber im gleichen Satz, wenn Ineos morgen mit 10 Millionen kommt, muss ich Ciao sagen. Heißt für mich, dieser Vertrag, also diese Option besteht nur zu dem bisherigen Gehalt.
Und das habe ich, da muss ich sagen, entweder war es eine schlechte Übersetzung oder das verstehe ich. Also ich verstehe es wirklich nicht. Ich versuche es mir jetzt zusammenzufassen, ja? Also, das heißt, wenn ich bin jetzt Lefebvre und du bist Alaphilippe. Ja, ich glaube, in den Rollen sind wir auch eher, fühlen wir uns als andersrum zu Hause. Wenn ich jetzt sage, nach der Saison 2021, Julien, du bleibst hier. Bist du dann verpflichtet, da zu bleiben oder nicht?
Nein, weil er sagt ja auch, es ist eine Option zum Marktpreis.
Genau, das heißt, wenn ich sage, Julien, du bleibst jetzt hier, du kriegst weiter dein gleiches Gehalt, kannst du sagen, ja oder nein?
Ich würde sagen, wahrscheinlich
vielleicht.
Nein, weil ich könnte wahrscheinlich nicht sagen, ich gehe weg, aber ich glaube, du könntest die Option nicht ziehen, weil es, wie gesagt, zum Marktpreis ist. Das heißt, dann Alaphilippe wird jetzt mehr wert sein von seinem Marktpreis, als er das war, als er damals seinen Vertrag unterschrieben hat. Und dementsprechend wird Herr Lefebvre das vielleicht sich dreimal überlegen, ob er sich das finanziell leisten kann, den zu halten.
Ja, also sehr undurchsichtig. Also das ist so eine typische Lefebvre-Geschichte auch ein bisschen, ne? Weil in der Meldung steht auch, um dem etwas Wind aus dem Segeln zu nehmen, also das andere ihm lukrative Angebote zu machen, betont Lefebvre, dass er eine vertraglich zugesicherte Option besitze, Alaphilippe zu behalten. Aber wenn Alaphilippe seinen Marktpreis erhöht, ist diese vertraglich zugesicherte Option ja eigentlich nicht das Papierwert, auf dem es steht.
Nee, es ist nur so viel wert, wie Herr Lefebvre zahlen kann.
Ja, okay, also aber das ist ja immer so. Also,
nehmen wir mal an, Alaphilippe gewinnt dieses Jahr noch 2 oder 3 Monumente, dann bin ich mir relativ sicher, dass ein Team um die Ecke kommen wird mit ganz, ganz viel Geld. Und wenn Herr Lefebvre zu den Konditionen verlängern würde, würde es seine Mannschaft in den Bankrott treiben wahrscheinlich.
Aber dann frage ich mich jetzt, was... Also, dann ist diese Option doch jetzt auch nichts wert eigentlich, oder? Weil ich denke,
klar, wenn Alaphilippe jetzt diese Saison nichts reißt, dann wird sein Marktpreis fallen. Dann kann er die ja bequem ziehen.
Okay, ja. Aber wenn jetzt Alaphilippe nichts gewinnt und Lefebvre sagt am Ende der Saison, pass mal auf, hier, Julien, du hast bisher bis dato eine Mille im Jahr bekommen. Kriegst die nächsten 3 Jahre immer noch eine Mille. Ne? Dann steht Julien Alaphilippe da nach einer verkorksten Saison und sagt sich, nehme ich jetzt hier den Spatz eine Mille von Lefebvre fürs nächste Jahr oder für die nächsten 3 Jahre? Oder nehme ich die Taube auf dem Dach und suche mir einen neuen Verein? Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass ich eine verkackte Saison habe, nehme ich ja lieber die Millionen. Also, so wie das da klingt, bin ich jetzt nicht irgendwie davon überzeugt, dass Lefebvre genau, also vielleicht glaubt er da was Gutes zu haben, aber vielleicht hat ihm das auch irgendwo einer so gut verkauft. Also dass Evenepoel zum Beispiel auch mit in dieser Geschichte mit da drin ist, ne? Also dass bei ihm das Gleiche gilt, da denke ich mir dann auch, naja, okay, also wenn das Spiel ist, dass Evenepoel, dass er eine Option auf Evenepoel hat, aber wenn jemand mit mehr Geld kommt, diese Option auch nichts wert ist, dann ist diese Option für mich auch nicht wirklich was wert. Also,
ja, wie gesagt, es ist nur was wert, wenn der Marktpreis nicht mehr wesentlich steigt des Fahrers.
Ich bin
gespannt. Aber wir haben ja schon gesehen, Lefebvre hat da sehr ausgefallene Vertragsmodelle, die auch oft sehr gut wirken. Also ich kann mich an Philipp Gilbert erinnern, der damals den bezogenen Vertrag nur noch bekommen hat bei Quickstep damals. Und da dachten schon alle, er ist am Ende seiner Karriere und dann hat er noch Paris-Roubaix unter anderem gewonnen.
Also bin gespannt. Gucken wir mal, ne? Und wo wir gerade bei Evenepoel sind, also er hat sich jetzt, ne, langsam sozusagen erholt von seinem Beckenbruch in Polen, wird aber auch so zumindest der Mann mit der Option bei der Italien-Rundfahrt, beim Giro, das erste Mal wieder richtig ins Renngeschehen eingreifen.
Ja, hatte sich bei der Lombardei-Rundfahrt, ist er leider von der Brücke gefallen, hatte sich das Becken gebrochen und sollte ursprünglich...
Lombardei, nicht Polen, sorry.
Genau, danach ist er, also davor ist er noch in Polen gefahren.
Ja, genau.
Und sollte er ursprünglich den Giro d'Italia als Kapitän fahren und hatte ja auch, meine ich, schon recht intensiv in Calpe, also da in Südspanien, im Trainingslager angefangen mit Radfahren, hatte jetzt aber da scheinbar noch Folgeprobleme und musste dann wieder jetzt aufhören quasi und kann jetzt erst wieder richtig loslegen mit dem Training. Also hat da scheinbar doch noch mit Folgen zu kämpfen gehabt.
Ja, also ne, der ist 21. Ich kann mir auch vorstellen, dass der einfach, ne, ich erinnere dann an andere Fälle, wo Leute so aus dem Renngeschehen rausgegriffen wurden und dann erstmal wieder runterkommen mussten. Wahrscheinlich war der auch heiß drauf, wieder aufs Rad zu steigen. Ne? Also
vielleicht ein bisschen übermotiviert.
Ja, genau, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, ohne dabei gewesen zu sein. Ne? Aber wie gesagt, 21, der wird noch genug Trainingskilometer runterspulen können in seinem Leben. Ne? Und alles Gute nur. Ne? Also freuen uns, ihn wieder zu sehen. Und bin gespannt. Ist auch sehr spannend, wie er diese 3 Wochen dann da so verkraften wird. Ne? Also die erste Rundfahrt so richtig, die er dann vielleicht auch, glaubst du, er wird wirklich dann schon als Kapitän reingehen?
Ja, klar. Also ich bin mir auch sicher, wenn der das alte Niveau wieder hat, dann wird er auch schwer zu schlagen sein bei der Rundfahrt.
Na, das hier notiere ich mir jetzt aber. Hier mache ich mal ein Häkchen hinter. Evenepoel gewinnt den Giro. Sind die Wetten, kannst du schon wetten drauf? Vielleicht, wenn du das jetzt schon sagst, ne, vielleicht ist das mal meine Chance, endlich mal auch in das Geschehen da einzugreifen. Gucken wir doch gerade mal schnell nach. Mein Internet funktioniert auf einmal auch wieder. Das ist komisch heute. Naja, hat
NetCologne, oder wie heißt das?
NetCologne, genau. Ich weiß gar nicht mehr, ob die hatten ja UCI Cyclocross WM. Datum muss noch bestätigt werden. 22, ne, Tour de France, Giro kann man noch nicht wetten hier, zumindest wo ich bin. Wir wurden auch dafür, kritisiert ist das falsche Wort, aber es wäre ein bisschen schade, dass wir nicht über den Cross-Sport so berichtet haben. Ist einfach leider Gottes eine Domäne, also ein schöner Sport, den ich mir auch gerne mal angucke, aber wissen wir beide zu wenig, oder? Weißt du was über den Cross-Sport?
So ist es ja, ich kenne mich da auch zu wenig aus, also um da einen Podcast drüber sprechen. Zu machen. Das
ja,
überlassen wir lieber den Profis.
Ja, und ich hatte auch hier mal jemanden zur Hand, der hört vielleicht jetzt auch hier zu, mit dem ich das irgendwann nochmal machen werde. Man kann ja auch, man muss ja nicht eine ganze Saison so verfolgen, aber man kann ja vielleicht mal vor einer WM oder so vielleicht mal so ein WM-Rennen erklären. Ne? Einfach, wie das abläuft, wie ein Crossrennen so abläuft und so weiter. Wer vielleicht die Favoriten sind und so, das und dann auch noch eine Nachbesprechung des Ganzen macht, das werde ich auch nochmal machen. Ich werde ihn einfach verhaften dafür. Und sowas möchte ich schon sehr, sehr lange mal irgendwie machen. Muss ja nicht immer sein.
Apropos Cross, da möchte ich noch einen Einwurf bringen. Da habe ich neulich bei der Cross-WM war das. Wirklich, für mich bislang das Sportfoto des Jahres gesehen. Da hat sich jemand mit einem Taucheranzug, ein Fotograf, ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast bei Twitter, in die Nordsee gestellt und aus dem Meer heraus die Fahrer am Strand fotografiert.
Ja, habe ich auch gesehen. Das ist ein Satz. Also. Und aber der hat halt Bilder, die kein anderer hat. Ne, das muss man auch mal realistisch einfach so sagen.
Und sehr kreativ, ja. Also kommen wahrscheinlich nicht viele auf die Idee. Nee.
Bernal fährt den Giro. Ich habe mich schon so gefragt, bevor ich die Meldung gehört habe, irgendwie, wie geht's eigentlich Bernal mit den unterschiedlich langen Beinen, die dann irgendwie auf einmal aufgetaucht sind, die vorher kein Mensch gesehen hat. Und jetzt wird er sein Debüt beim Giro geben.
Ja, also er wollte ja schon länger mal den Giro, eigentlich ursprünglich in dem Jahr 2019, als er die Tour de France gewonnen hat, war er für den Giro vorgesehen, hat sich dann aber eine Vorbereitung Schlüsselbein gebrochen und ist deshalb nur zur Tour gekommen und hat die gewonnen. Wollte den eigentlich auf Gesamtklassement gefahren und in diesem Jahr ist es ja so, dass die Tour de France Strecke einfach nichts für diese kolumbianischen Kletterer ist. Also dafür sind die Bergetappen zu wenig schwer, die Zeit für Kilometer sind zu viele, als dass Egan Bernal da super Chancen hätte, jetzt das Ding abzuschießen. Und von daher ist die Entscheidung, vielleicht einen berglastigeren Giro zu fahren, vollkommen nachvollziehbar, was mich nur so ein bisschen stutzig macht, wenn ich mir so diese Gesamtkonstruktion bei Ineos Grenadiers angucke, sehe ich jetzt keinen herausstechen, der zwingend bei der Tour de France Pogacar und Roglic attackieren kann.
Nee. Also das Einzige, was ich mir da vorstellen kann,
also weißt du was ich fast glaube, am Ende der Tour de France wird vielleicht Richie Porte der Beste von denen sein.
Das wollte ich gerade sagen. Und wie oft habe ich hier in diesem Podcast schon gesagt, dass ich so gerne mich mal freuen würde für Richie Porte, der so ein Ding abschießt. Ne? Also der Schwimmer aus Australien, nicht nur am Billunga Hill, sondern vielleicht auch mal am Mont Ventoux einen runtersegelt. Fände ich total toll. Also würde mich wirklich, wirklich freuen für ihn. Und also zumindest sollen sie ihn so als entweder zweiten Mann oder als Geheimfavorit oder so als Mann ohne Aufgaben damit nehmen. Keine Ahnung. Ich bin gespannt. Was mich an der Bernal-Nummer so ein bisschen irritiert hat, dass sie ihn, also ich meine, wir haben ja eben besprochen. Der Giro ist ja, die Strecke des Giros ist ja auch noch nicht raus, ne? Alles andere als etwas Berglastigeres würde uns jetzt wundern, aber wissen tun wir es immer noch nicht.
Nee, aber es deutet vieles darauf hin und die Giro-Organisatoren wären ja auch schön doof, wenn sie viele Zeitfahren machen würden, weil wenn man natürlich eine Kletterstrecke macht, dann holt man automatisch ganz, ganz viele der Leute, die von der Tourstrecke enttäuscht sind, also sprich solche Leute wie Bernal beispielsweise, dem bietet man sehr attraktives Paket, um zum Giro zu kommen.
Ah, absolut, aber stell dir mal vor, die drehen jetzt so allen die Nase und machen noch längere Zeitfahren. Das fände ich eigentlich sehr super, super Tourbetrollung. Fände ich lustig. Ich kann es mir auch nicht wirklich vorstellen. Aber wer weiß, da müssten dann wahrscheinlich viele Teams nochmal komplett umplanen. Ich kann mir jetzt auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ein Team wie Ineos jetzt nicht da zumindest schon mal so einen kleinen großen Zeh ins kalte Wasser gehalten hat und zumindest so etwas schon mal weiß. Aber oder dass man einfach den Gesetzen des Marktes oder wie man es auch nennt, Serie oder so einfach jetzt schon mal vorab Glauben schenken darf. Aber lustig finde ich schon. Würde ich einfach sagen, noch mehr Zeit fahren. Wir machen einen Mannschaftszeitfahren und zwei lange Zeitfahren.
Und einen Bergzeitfahren.
Aber da wären wir dann ja wieder im Rennen. Nee, ich bin gespannt. Also freue mich schon. Also du hast ja jetzt hier so auch was zusammengestellt. Wer angeblich. Ja,
kann ich nur wieder verweisen an La Flamme Rouge. Die haben so eine schöne Übersicht, wer bei welcher Grand Tour Kapitän, also von den großen Kapitänen, bei welcher Grand Tour am Start ist.
Mhm. Inklusive der jeweiligen Quelle, was ich auch immer sehr, sehr gut finde, wenn man das auch nochmal. Ja, da wird aber auch zum Beispiel hier unser Kumpel Port wird nicht als Tour de France Kapitän ausgewiesen. Ne? Also da haben wir jetzt die erste Meldung. Ich weiß nicht, ob die Flamme Rouge das jetzt aufnehmen, wenn wir es gesagt haben. Ich glaube, warte, ich guck mal, wie wichtig wir sind. Nein, sind wir nicht. Die ist eine schöne Übersicht. Ne? Also wenn man so mal drüber guckt, zum Beispiel würde mich natürlich freuen, wenn der Olympiasieger Valverde mit goldenem Helm bei der Vuelta nochmal angreift. Wäre ein schönes Ding. Wen haben wir noch hier zu überraschen? Ja, Kemner Tour de France ist jetzt nicht wirklich überraschend, genauso wie Roglic, Pogacar, Nibali. Ja, gucken wir mal. Wen haben wir noch? Evenepoel bei einem Giro hatten wir gerade, Bernal beim Giro, Landa, Giro, Mollema ist beim Giro und der Tour de France, da können sie sich noch ein bisschen hin und her streiten. Nibali auch. Ja, guckt euch das einfach mal an, wir werden es auch hier an der Stelle verlinken, dass ihr da einen Blick rauswerfen könnt.
Ja, und eine interessante Sache, die ich noch zu Bernal ergänzen wollte, gibt es einen sehr interessanten Artikel beim Cycling Magazine, der heißt, wie man in Münster die Rückenprobleme von Egan Bernal behebt, wo dieses, soll man so sagen, Radsport-Bike-Fitting-Expertenteam ein bisschen vorgestellt wird, das da mit Egan Bernal zusammenarbeitet und versucht hat, ihn da wieder in die Spur zu bringen. Aber ein Zitat aus diesem Artikel hat mich so ein bisschen beunruhigt oder lässt vielleicht so ein bisschen Schlüsse auf diese Saison zurück. Die Effekte unserer Anpassung werden vielleicht erst 2022 oder 2023 so richtig sehen. Aber ich würde Egan auch für 2021 auf keinen Fall abschreiben. Klingt für mich so ein bisschen so, ja, braucht jetzt doch vielleicht noch ein bisschen länger, damit es wieder vollständig in die richtige Bahn kommt.
Was mich irritiert hat, war die Aussage so nach dem Motto, ich habe es am Fernsehen jetzt schon so gesehen, also dass das bis dato noch niemandem so richtig, richtig aufgefallen ist, beziehungsweise dass dieses Problem bis dato so unterschätzt wurde. Das ist etwas, was mich jetzt insbesondere beim Team Marginal Gains so.
Ja, das verwundert mich auch sehr, ja. Also, wo du eigentlich denkst, die haben alle führenden Biomechaniker der Welt aufgekauft, scheint nicht so zu sein.
Nee, und das andererseits finde ich das ja auch gut. Ne? Also, anscheinend scheint die Übermacht da doch nicht so groß zu sein. Ne?
Und die steht ja auch, ich weiß nicht, ob es da drin stand, aber irgendwo anders habe ich es auch gelesen, vielleicht auch hier, dass halt das Problem bei den Kolumbianern ist, dass die halt lange weg sind in Südamerika und du sie da nicht zu Gesicht bekommst.
Ja, aber also ich sag mal so, ne, so ein was machen die denn da anders? Also da fahren die ja nicht auf dem Dreirad auf einmal, ne? Also ganz einfach gesagt, ne? Also
ja, aber das Training ist ja ein anderes vielleicht, als wenn sie hier unter, sage ich jetzt mal, negativ gesagt, unter der Fuchtel irgendwo in Europa trainieren.
Ja, aber das, was ich da so, also zumindest aus dem Buch über den kolumbianischen Radsport gelesen habe oder so, sind das schon Leute, die es wirklich sehr, sehr ernsthaft angehen, die wo auch schon sehr früh mit Trainingsdaten gearbeitet wird und wurde, die da eigentlich sehr verbissen dran gehen auch. Ne? Also vielleicht, dass man dann eher so die Sorge haben muss, dass zu viel trainiert wird und so weiter, als dass zu wenig trainiert wird. Also nicht, dass die da die Füße hochlegen, sondern also unter welchen Bedingungen die teilweise in jungen Jahren schon viel trainiert haben, ist das wirklich beeindruckend, beeindruckend bis erschreckend.
Ja, und wir haben das ja auch schon mal hier diskutiert, dass so gefühlt das körperliche Alter, also dass ein südamerikanischer Fahrer mit 20 gefühlt 27 ist, was ein Europäer ist.
Ja. Ja, dass sie einfach einen Vorsprung haben. Vorsprung klingt nach was Positivem, aber vielleicht eher so die Leistungs... Nee, nicht Zyklen, aber so die Zeiträume, in denen die Leistung, die Top-Leistung erbracht wird, einfach ein bisschen nach vorne verlagert ist. Und ja, also mich würde das wahnsinnig freuen, wenn das da, wenn die Kollegen da in Münster denen so helfen konnten. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, der Herr Timmer vom VeloSnack hat auch dort mal einen Sattel sich machen lassen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, muss ich mal fragen. Na, also das sind natürlich absolute Spezialisten für so etwas und ja, wie gesagt, mich wundert nur, dass einer von diesen Spezialisten das am Fernseher sehen kann. Ne, wenn, also ich bilde mir jetzt ein, so wie er es beschreibt, müssten wir das ja auch erkennen, wenn wir es zumindest mit der Nase drauf gestoßen werden.
Klingt so ein bisschen wie so ein Arzt mit Hand auflegen.
Nee, das finde ich noch nicht mal. Ich finde eher so nach dem Told You So-Prinzip, ne? So nach dem Motto, ja, also konnte man ja schon sehen, war ja klar, dass das irgendwann explodieren muss, dass das so nicht weitergeht. Aber dann frage ich mich, wie gesagt, ne, also wenn das jetzt beim Team Movistar gewesen wäre, ja, geschenkt, ne? Also ja, ne, okay. Aber gerade bei dem Team wundert mich das sehr. Also das hätte es früher nicht gegeben, um es mal so vorsichtig auszudrücken. Bin ich gespannt. Also wenn das jetzt wirklich so den massiven Unterschied machen wird in Zukunft, dann Hut ab. Vielleicht sind die Schinelli-Hosen noch einfach nicht geeignet. Das kann auch sein. Aber wie gesagt, dass es jetzt erst auftritt, komisch, komisch. Französische Teams kriegen die Wildcard für die Tour de France. Das ist in der Tradition der alten Zeit nichts groß Verwunderliches. In dem Fall sind es, welche Teams waren es? Wir haben noch
hier. Akea, B&B Hotels und Total Direct Energy.
Ja, waren für mich keine Überraschungen im Sinne von dessen, dass ich da jetzt gehabt
habe. Ja, aber so ein bisschen die Problematik ist ja in diesem Jahr gewesen, dass halt mit Alpecin Phoenix dieses beste Team der zweiten Liga sozusagen aus dem letzten Jahr gesetzt ist für die Tour de France und auch scheinbar die anderen großen Rundfahrten alle in Angriff nehmen will. Mhm. Und somit hättest du dann sonst nur noch zwei freie Plätze für eine Wildcard gehabt und deshalb hat man auch jetzt von der UCI, wie ich finde, in Corona-Zeiten einen sinnvollen Schritt genommen, nämlich ein Team mehr pro Grand Tour erlaubt.
Ja. Da haben sie sich mal bei den Regeländerungen was Gutes ausgedacht, beziehungsweise mitgedacht und mitgemacht. Es war ja auch so, dass sich das Team eben ein bisschen, das Feld ein bisschen verkleinert hat, dadurch, dass nur noch 8 Fahrer pro Team da sind. Gilt jetzt aber auch wohl erstmal nur für das Jahr 2021. Also wenn es im nächsten Jahr wieder eine normale Saison geben sollte, in Anführungs- und Anführungsschlusszeichen, dann soll es wieder zurückgehen. Ja. Folgerichtig, gut, tut keinem weh.
Ich meine, für die kleinen Teams ist es ja überlebenswichtig, dass die da teilweise Wildcards bekommen.
Genau, deswegen alles gut. Ja, und dann kommt noch eine Meldung, weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll, so richtig. Mavic, wirklich, also seit wie vielen Jahren gibt es schon dieses gelbe Auto, was da rumfährt? Das gelbe Mavic-Auto. Und das wird jetzt nicht mehr fahren. Es wird wahrscheinlich, ich weiß es gar nicht, aber wird das neue Auto blau, schwarz, irgendwie sowas in der Richtung wahrscheinlich sein. Ich fände es ein wirklich, wirklich fantastisches Zeichen von Shimano, wenn sie das Auto gelb lassen würden.
Meinst du also auch, seitdem ich eigentlich Radsport gucke und die Tour de France verfolge, kenne ich nur diese gelben Mavic-Autos?
Ja, und auch gelbe Motorräder mit, ne, mit hinten. Also wenn Shimano, also ich kann natürlich, also ich finde Shimano hat mit ihrem Blau natürlich eine relativ eindeutige Farbe. Ja, also gar keine Frage. Aber ich finde, so in der Tradition des Ganzen, und Mavic ist jetzt auch, ich sag mal vorsichtig, so von allem, was man mitbekommt oder von dem, wie sich die Marke verändert hat in den letzten 10 Jahren, vielleicht 12 Jahren, ist das, wenn man ehrlich ist, jetzt kein Konkurrent mehr zu Shimano. Also für mich in keiner Stelle.
Aber wurde nicht Mavic erst aufgekauft, der Konzern?
Naja, das muss man anders sehen. Das letzte Mal, als ich mich darüber hier im Podcast lustig gemacht habe, und das war, glaube ich, aber im Snack, das weiß ich nicht mehr, war gar nicht klar, wem das gehört. Da wussten sie selber nicht mehr, wem sie gehören. Das ist alles so ein bisschen, also in einem offiziellen Schreiben, hier eine Meldung vom 24.07. letzten Jahres, in einem offiziellen Schreiben, in dem die Entscheidung des Handelsgerichts Grenoble zur Ernennung der als neuer Eigentümer von Mavic formal bestätigt wird, richtet sich die beiden neuen Geschäftsführer gleich mit diversen anderen Prioritäten. Ja, also da gab es jetzt immer wieder, die waren zwangsverwaltet und dann hier und dort, den ist halt nicht mehr... Also Rückkehr zur Eigenständigkeit von Mavic in Absprache mit seinem früheren Eigentümer. Es gab Amersports, das ist so eine große Gruppe aus Skandinavien, denen viele Firmen gehören. Da waren sie eine Zeit lang, dann sind sie wieder zurück, jetzt sind sie wieder französisch. Bouralier Group schluckt angeschlagene Landsmann Mavic. Mavic Insolvenz wird Fragen über Besitzverhältnisse auf. Also ich sag mal, alle Meldungen, die da so kommen, sind nicht so, dass man geneigt ist zu sagen, oh, dann investiere ich jetzt mal. Das gelbe Auto hat, also ich habe das gelbe Auto auch irgendwie nie so richtig mit Mavic verbunden, sondern eher mit dem gelben Trikot, mit Gelb als Tour de France Farbe. Und ich glaube zwar, dass das gelbe Auto im nächsten Saison blau ist, aber ich finde es einfach sehr schön, wenn Shimano als wirklich so ein dermaßen großer, fetter und wahrscheinlich auch mit großen Gewinnen einfahrendes Unternehmen einfach sagt, das Gelb stand da nicht für Mavic, sondern für die Tour de France. Ich glaube nicht, dass es passieren wird, aber ich fände es als Geste einfach so unfassbar. Und es würde ihnen auch extrem viele Sympathien einbringen, da bin ich sehr sicher.
Wobei man ja sagen muss, dass diese neutralen Materialfahrzeuge oder Motorräder ja gar nicht so eine große Rolle spielen. Also ich kann mich selten daran erinnern, dass man Fahrer irgendwie ein Laufrad oder so von dem neutralen Materialservice nimmt, weil...
Dass ich jetzt hier nochmal, wenn wir bei den Erinnerungen schwelgen, an einen besonderen Fall zurückdenke, den du jetzt so nicht auf der Fahne hattest, das kommt selten vor. Auf welchem Watt war denn Chris Froome damals unterwegs, was nicht ganz
ja, das, eine große... Ja, das ist ja so das Einzige, was mir jetzt in den Sinn kommt, wo der Chris Froome, also für den hat das vielleicht was Positives, dass dann Shimano das macht, weil die vielleicht nicht nur Kinderfahrräder auf dem Dach haben.
Vielleicht, vielleicht. Nee, aber in meinem ohne Spaß. Also ich finde die gelben Motorräder noch mehr als das gelbe neutrale Versorgungswagen. Also ich fand das gelbe Motorrad, was vorne wegfährt und dann auch mit den Flaschen und so, das fand ich schon oft präsent. Aber wie gesagt, ich habe das nie, sondern natürlich, wenn man es weiß und jeden, aber ich glaube, wenn du 100 Leute, die die Tour de France im Fernsehen gucken, wenn du 100 Leute fragst und fragst, warum ist das Auto da gelb, warum ist das Fahrrad gelb, das Motorrad gelb und wo ist das kleine Fahrrad, wo der große Mann drauf sitzt, gelb, werden doch alle sagen, ja, es ist die Tour de France, gelbe Trikot. Also ich glaube nicht, dass das in den Köpfen so verankert ist, dass gelb da in dem Fall die Mavic-Farbe war.
Mit Sicherheit nicht, wenn man nicht da irgendwie Radsport-Fan ist, dann weiß man sowas eigentlich nicht.
Ja. Wenn es jetzt ein rotes Auto wäre, ne, dann würde ich noch eher überlegen, okay, warum ist das rot, aber wenn das gelb, ja, also ich finde es eine unfassbar, also ich glaube, man kann da als Shimano es eigentlich nur falsch machen, weil sie werden mit Sicherheit nicht einfach nur das gelbe Auto nehmen und einen Shimano-Schriftzug drauf machen, sie werden mit Sicherheit nicht ihre Farbe von blau auf gelb ändern und ich kann es mir leider auch nicht vorstellen, dass sie einfach die gelben Autos da lassen und Shimano draufkleben und es wäre so eine fantastische Geste, schön wäre es, aber das wird nicht kommen, schade, ich werde es vermissen, also ganz bestimmt. Vor allen Dingen, weil es gibt ja auch so viel, also ich erinnere mich noch an die, weiß nicht, ob du es noch weißt, ist nicht mal Ineos hier mit so schwarz-blauen Trikots gefahren? Mit so einem blauen Streifen?
Mag sein.
Ne? Weil das war ja Pro dann, glaube ich, hat Nikos als meine ich mich zu erinnern, so Pro als Sponsor, was ja auch eine Tochterfirma von Shimano ist oder zum gleichen Konzern gehört. Also ich vermute, in so eine Richtung vom Design her wird das dann alles gehen und das war, ich fände es schade, aber andererseits, wer will es ihnen verdingsbumsen?
Nö, und Shimano baut damit ja die Marktmacht noch weiter aus.
Ja, grundsätzlich, ne, also ich glaube nicht, also ich weiß nicht, ab wann irgendwie sowas problematisch wird, ne, ich finde natürlich immer gut, viele Player im Spiel zu haben oder zumindest einige, sodass Konkurrenz belebt vielleicht auch das Geschäft und
ja, ich weiß nicht, also das nimmt ja schon fast so ein bisschen Google-Desk-Züge bei den Komponentenherstellern ein.
Oh, ja, aber da würde ich nicht, also ich würde jetzt zum Beispiel, ne, das betrifft ja eigentlich nicht mehr fast diese Sendung, aber oder dieses Format, aber wenn man das sich so betrachtet in puncto Innovation, hinkt meiner Meinung nach Shimano da immer noch so ein bisschen hinterher. Also, ne, die machen eher das, gucken sich dann, was die anders machen und anderen machen und machen es dann vielleicht gut. Also, wenn man jetzt die Prognose so betrachtet, ne, also was SRAM macht mit ihrer Red- und Force-Gruppe, also komplettes kabelloses Design, während Shimano ja immer noch bei ihren elektrischen Gruppen auf die Kabel setzen, jetzt mutmaßlich mit der Durais 9200 dann zu einem Design gehen, wo zumindest vorne die Steuerung zum Umwerfer hin per Funk passiert und vom Umwerfer nur noch ein Kabel hinten zum Schaltwerk geht, ne, die, also oder zwölffach, ne, zwölffach Rennrad gibt es ja bei Shimano noch gar nicht, das ist ja immer noch SRAM vorbehalten. Also ich glaube nicht, dass die da so, die gucken sich glaube ich eher an, was machen die anderen sehr gut und das machen wir dann perfekt. Ne, also in puncto Innovation sehe ich da immer noch andere, glaube ich, so ein bisschen weiter vorne oder 13-fach Gruppe von Campagnolo. Ne, ob das Sinn macht oder nicht, steht jetzt auf einem anderen Blatt, ne, aber ich weiß, was du meinst, ne? Da, wenn man sich anschaut, wie viele Teams von Shimano ausgerüstet werden, aber die innovativen, also was, ich weiß es jetzt gar nicht, aber Education First zum Beispiel, fahren die SRAM oder fahren die Shimano? Weißt du das durch Zufall?
Weiß ich nicht.
Das wäre jetzt so ein Kandidat, den ich auf SRAM oder Campagnolo auch sehen würde, aber naja. Aber wir verabschieden uns, glaube ich, gedanklich von den gelben Autos und gelben Motorrädern. Und solange das gelbe Trikot da bleibt, kann es uns ja noch dann zumindest in dem Punkt nicht stören. So, wir haben eine der längsten Race-Folgen, die nicht zumindest in einer Tour- oder Tour-Vorbesprechung, Tour-Nachbesprechung aufgenommen. Aber wir hatten noch viel zu erzählen.
Definitiv.
Also, dann ist das der Moment, wo ich mich nochmal bedanke bei allen für die Unterstützung. Die Kommentare auch und gerade die kritischen, vielen Dank dafür. Ich hoffe, dass ich jeden Kommentar zur Zufriedenheit beantwortet habe. Und ich glaube, selbst wenn wir unterschiedlicher, wie heißt das so schön, wie agree to disagree, kann man ja immer noch vernünftig miteinander sprechen. Und das finde ich wirklich sehr, sehr schön, wenn Kommentare kommen. Auch wenn man unterschiedlicher Meinung ist, man kann ja vernünftig miteinander reden und vernünftig die Meinungen austauschen. Und das ist dann auch gut so, weil von immer nur der eigenen Meinung wird man ja auch nicht klüger. Das würde ich mal behaupten. Möchte mich an der Stelle bedanken für alle Unterstützer. Wie immer via Patreon, via PayPal, wenn was gespendet wird. Auch über unsere Amazon Affiliate-Links. Also wenn ihr auf unserer Seite seid und keinen Adblocker anhabt, weil das habe ich letztens nochmal mitbekommen oder wurde mir zugetragen, das verhindert das. Aber wenn ihr ansonsten einfach nur auf unserer Seite seid, gibt es den Punkt Willum unterstützen. Dort gibt es ein Amazon-Fenster. Und wenn ihr darüber bestellt, egal was es ist, anonym bekommen wir etwas davon ab. Und das senkt, also hilft uns, das hier alles am Laufen zu halten. Weil sonst müsste ich meiner Frau noch erklären, dass ich neben der Zeit, die ich hier in Anspruch nehme, auch noch Geld reinbuttern müsste. Oder wäre sie ungehalten, ganz einfach gesagt. Und wenn ihr über dieses Fenster bestellt, bekommt ihr etwas ab. Wenn ihr was spendet, bekommt ihr was. Wir haben zuletzt auch nochmal via Auphonic eine direkte Spende von Zeit bekommen. Das ist auch immer ganz fantastisch, weil wir jagen das hier alles durch Auphonic und da kann man uns Zeit spenden. Das macht unseren Ton besser und ihr hört dann besser. Also ihr hört wahrscheinlich alle so eh schon gut, aber so könnt ihr dann, klingt es auch noch gut. Nicht unsere verrumpelten, dumpelten Stimmen sonst. Ja, das war's jetzt. Und diese Woche wird es noch einen Snack geben, sehr wahrscheinlich. Ich muss mal gucken. Falls ihr das bis Donnerstag hört, vielleicht streamen wir mal wieder. Hätte ich auch mal Lust zu. Wenn ich erst morgen am fertig mache. Das wird eh zu knapp. Aber vielleicht, das nehmen wir auch mal bald wieder in Angriff. Okay. Thomas, ich danke dir.
Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Angenickt schon? Ja. Gut, dass die Saison wieder anfängt. Das freut mich. Langsam wird es auch nötig. Und jetzt muss nur noch die Sonne rauskommen. Dann sind wir alle froh. Macht es gut. Bleibt gesund vor allen Dingen. Tschüss.
Ciao.